einen wunderschönen guten Abend miteinander zur Folge Nummer 59 von Watch This. Ich begrüße diesmal nur den Henning. Hi.
Hi.
Wir sind zu zweit heute, weil Sebastian arbeitet ganz fleißig dran, dass hier in Zukunft ein höheres, ein akademischeres Niveau einziehen kann. Er macht das auch ganz ohne Ghostwriter, insofern ist das sehr zeitaufwendig. Genau, den hören wir aber auch bald wieder. Und ja, trotzdem denken wir, dass wir hier mal wieder eine ganz ordentliche Folge hinlegen können. Ist ja schon eine Weile her mal wieder.
Ja.
Wir fangen wie üblich an mit den Trailern. Und der erste Trailer ist X-Men First Class. Diese Vorgeschichte zu den X-Men-Filmen.
Genau.
Und da können wir zu Beginn gleich mal den abwesenden Sebastian zu Wort kommen lassen. Er hat uns da nämlich einen Kommentar dazu hier in unserem Notizblock hinterlassen. Er meint, es sieht gut aus. Was meinst du denn?
Ja, ich habe geschrieben, toll.
Genau. Dann sage ich noch ein Wort, dann können wir ja schon.
Dann geht's auch weiter zunächst. Nee, sieht auf jeden Fall alles sehr nett aus. Und ich habe mich ja jahrelang gegen die Dinger, gegen die ganze Reihe irgendwie so gewehrt. Hab da Ach irgendwann so, okay. mal alle geguckt, mehr oder weniger schnell hintereinander. Und eigentlich finde ich das alles schon sehr sehenswert. Und auch der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf den Film.
Wenn du jetzt alle sagst, schließt du da diesen Wolverine-Film mit ein?
Diesen ganz neuen oder relativ genau, neuen? Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen.
Okay, weil den fand ich Warum extrem schlecht.
Keine Ahnung. Ja, schade.
Und diese alten drei X-Men-Filme,
genau, die
waren echt gut.
Drei Stück
also
sind das, ne?
Im Wesentlichen ja. waren die alle ganz gut, fand ich.
Ja, also, halt was man so in dem Rahmen irgendwie erwartet. Aber ja,
sicher, nichts Außergewöhnliches, aber durchaus
ganz gut. Nee, aber also ich war auf jeden Fall überrascht, weil eigentlich fand ich ja immer so mit diesem so übertriebenen Fantasy-Kram und sowas, Marvel, weiß nicht, hatte ich nie viel mit zu tun, aber doch war also wirklich positiv überrascht.
Okay, also ich bin erstaunlicherweise gar nicht so geflasht von dem Trailer jetzt. Mich hat es ein bisschen gewundert, wie extrem positiv der überall so anzukommen schien, so was ich gelesen habe jedenfalls, so echt alle... Boah, Hammer jetzt irgendwie, ich habe an dem Projekt gezweifelt, aber jetzt bin ich überzeugt und überhaupt.
Naja, also so außerkräftig war es ja auch nicht.
Nee, eben. Also sieht ganz nett aus, aber ja. Ich hab mir fast ein bisschen mehr erwartet, weil es ja doch irgendwie von Matthew Vaughn ist, auf den ich große Stücke halte, aber ja, ist nett. Fertig.
Ja.
Mehr ist es aber auch nicht irgendwie für mich.
Nö.
Gut, kommt dann am 3. Juni 2011 in den Staaten und am 9. Juni schon in Deutschland auch hier. Dann haben wir noch einen Trailer, nämlich Arthur. Und tja, der ist nicht so toll irgendwie, oder?
Ich glaube, der soll ja richtig witzig sein.
Ich glaube auch, dass der total lustig sein soll.
Aber, also ich musste jetzt nicht so oft lachen oder schmunzeln. Nee, oder
im Gegenteil.
Also ich fand es eigentlich nur merkwürdig.
So. Genau, man guckt eher so verschämt weg.
Das einzig Lustige war die Szene, wo er seine Mutter aus dem Zimmer bietet und sagt, er sei ja irgendwie schon so alt und erwachsen.
Und dann das Licht anmacht.
Genau, und er hatte diese total geilen Planetendinger, die über sein
Bett. Das hättest du auch gern zu Hause, sowas?
Das hätte ich richtig gerne. Finde ich toll. Hatte ich nie früher.
Ich weiß nicht, so zwei oder drei Szenen gab es schon vielleicht irgendwie,
ja, aber wo die Stimme Rest
nachmacht
schon.
Und dann so, ah, so habe ich nie geredet und bla. Aber
nee, also das war schon insgesamt
grauenhaft, echt insgesamt
ziemlich,
wirklich.
Ziemlich ganz mies, ja doch.
Worum geht's überhaupt? Vielleicht so ganz kurz. Mit Russell Brand spielt die eine Hauptrolle, Helen Mirren spielt eine andere Hauptrolle und er ist ein reiches, verwöhntes Muttersöhnchen, das immer irgendwie auch diktiert bekommt, wie das Leben so weiterzugehen hat. So ist das eben, wenn man reich ist.
Ja.
Und da hat er dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und will quasi beweisen, dass er auch schon ein erwachsener, selbstständiger Mensch ist. Und sagt dann eben zum Beispiel, was wir gerade gesagt hatten, so ganz trotzig, ja, ich kann wohl und ich suche mir jetzt einen Job und bla, ihr werdet schon sehen. Und schaltet dann so sein Einschlaflicht ein.
Ja.
Und auf demselben Niveau bewegt sich das alles. Und das ist eben Russell Brand, der, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie dieser Sängertyp hieß aus Forgetting Sarah Marshall. Der dann eben auch dieses Spin-off gekriegt hat letztens.
Was ich auch schon sehr merkwürdig fand, auch nie geguckt habe.
Haben wir über den hier eigentlich gesprochen? Nee, oder?
Nur über den Trailer mal, glaube ich, klar.
Ja, ich habe mir den auch angeguckt und fand den aber irgendwie so belanglos, dass wir, glaube ich, hier gar nicht drüber gesprochen haben.
Ich weiß nicht, also das soll ja angeblich, oder ist ein großer Comedy-Typ irgendwie in den Staaten oder so. der?
Ja, aber auch UK eher so, glaube ich.
Ach so, ja. Also
er ist auf jeden Fall aus UK. Er hat jetzt letztens auch Saturday Night Live gehostet, da war er sogar ganz lustig. Das ist immer so.
Aber
die Typen, die komische, schlechte Filme machen, bieten geile Saturday Night Live Performances und die, auf die du dich richtig freust, sind dann immer die Downer, aber egal.
Nee, aber mir fehlt da irgendwie so ein gewisses Sympathie-Level. Also ich, wenn ich den schon sehe, ist das irgendwie so, nee.
Ja.
Und auch diesmal genauso bestätigt wieder bei dem Trailer, aber nun gut.
Ja, hilft nichts. Kommt dann am 8. April 2011 in die Staaten und am 5. Mai hier in Deutschland. Und mehr Trailer haben wir heute auch schon gar nicht. Kommen also direkt zum Klatsch- und Tratsch-Bereich. Da haben wir zunächst auch noch hier ein kleines Fitzel von Sebastian, das er uns hier reingeschrieben hat, so kommentarlos. Ich habe es mal kurz angeguckt. Hast du es dir auch angeguckt?
Natürlich. Aber natürlich, du kannst ja nochmal erzählen, worum es geht.
True Grit, der neue Coen Brothers Film, der jetzt auch irgendwie bei den Oscars keine so schlechten Chancen hat teilweise. Zudem hat Jeff Bridges, der dort ja ein Hauptdarsteller ist, viele Fotos irgendwie wieder beim Dreh gemacht, das macht er ja öfters. Und hat die jetzt auf seiner Homepage veröffentlicht, in so einem Fotoalbum. Ist ganz lustig gemacht. Also er hat da so, in seiner Handschrift steht dann oben jeffbridges.com auf der Seite.
Ja, ich klicke gerade mal kurz ein wenig.
Und hat da halt schon ganz ansprechende Fotos irgendwie vom Dreh. Sieht schon abgefahren aus alles.
Ja.
Und es ist einfach ein ganz netter Einblick. Kann man mal durchklicken.
Ja.
Aber das war es dann auch schon wieder vom ersten Punkt hier. Dann kommen wir mal zum Spider-Man. Da gibt es jetzt so einiges irgendwie, was wir hier noch nicht besprochen haben. War immer relativ wenig, irgendwie, also mir zu wenig, um darüber zu sprechen, wenn irgendwie so wieder ein neues geheimes Bild vom Set veröffentlicht wurde. Da kannst du hier ja nicht drüber sprechen. Jetzt gibt es ein paar Fakten, und zwar gibt es einerseits den Termin, wann der Film rauskommt, am 3. Juli 2012. Das ist relativ kurz vor dem letzten Batman-Film, der kommt nämlich am 20. Juli 2012. Finde ich schon mal ganz interessant.
Ja.
Und sie haben den Titel festgelegt jetzt, es wird heißen The Amazing Spider-Man. Das ist so der klassische Weg, den man da jetzt wählen konnte. Also so heißt wohl irgendwie das Ur-Comic oder so. Ich kenne mich da ja nicht aus. Und ich finde es mittlerweile ganz interessant, das Projekt. Weil was jetzt eben in der Zwischenzeit noch so rauskam, unter anderem diese Spy-Shots gab es da. Die sahen erstmal relativ lächerlich aus, weil die halt von der Belichtung und allem, da stimmt halt noch gar nichts. Ne? Das sieht einfach lächerlich aus, wenn ein Typ in einem Spider-Man-Kostüm sich mit Typenprügel.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kein CGI drüber ist und so. Ja, das ist, also klar. Und was aber relativ früh auf auch offiziell veröffentlichten Fotos dann heiß diskutiert wurde, war, ob er an seinem Anzug eine Vorrichtung haben wird, um seine Spinnennetze zu schießen. Das war ja in den alten, kann man schon sagen, mittlerweile ist bei den Filmen eher sowas Organisches. Also das war nicht technisch oder so.
Nee.
Und das wird jetzt wohl anders sein. Und da gibt's eben auch in den Comics eine Grundlage dafür, dass er sich die selber baut. Er ist ja auch irgendwie so cleverer Student und so weiter.
Mhm.
Und ein Erzählstrang der Comics greift es wohl so auf, dass er sich diese Spinnenweben-Schussgeräte da selbst entwickelt.
Aber dann gibt es in den Comics zwei Erzählweisen, dass er einmal das eben so
Ich bin mir sicher, dass es da noch mehr als nur zwei gibt. Also ich kann mich
jetzt nicht hundertprozentig dafür verbinden. Ich dachte, sowas sei immer ganz gerade jetzt.
Nee, das ist ja, da wird ja ständig gerebootet, alle paar Jahre oder so. Also die machen da ja ganz viel. Also beim Spider-Man kenne ich mich jetzt noch nicht so aus. Ich habe mich da extrem eingelesen, letztens mal wieder bei Batman, wo es unendlich viele verschiedene Varianten gibt. Also das ist enorm. Ich glaube jetzt mal, dass es bei Spider-Man auch das aus den alten Filmen gab, kann ich aber gar nicht sicher sagen. Was ich jetzt eben nur gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall diese Variante gibt, dass er sich so ein Gerät baut, was halt auch andere Möglichkeiten irgendwie eröffnet, so dass er mal, also die werden dann mit so einer Flüssigkeit einfach auch betankt und die kann ja dann auch mal ausgehen.
Ja.
Und das gibt ja dann Situationen, die es so in den alten Filmen nicht geben hätte können.
Nee, klar.
Genau, ja, was war noch? Es ist dann mal sogar so ein Video irgendwie vom Dreh ins Internet getropft. Da hat man dann gesehen, dass er sich ganz cool in echt rumschwingt auf so einem fahrenden Truck und sonst was. Und alle ganz begeistert, so echte Stunts und weniger Effekte und authentisch und uhuhu und so. Also ich muss zugeben, so ein bisschen habe ich mich da auch schon anstecken lassen davon. Hauptdarsteller ist ja Andrew Garfield, den man im Social Network gesehen hat. Und ich denke, dass der da doch gut was draus machen kann. Und was so an offiziellen Bildern rausgelassen wird, sieht auch durchaus ansehnlich aus. Hm. Genau. Ja gut. So viel also dann mal zum aktuellen Geschehen bei Spider-Man. Dann habe ich einen ganz langen Artikel gelesen, weil ich ja Zugfahren war am Wochenende. Und dann komme ich immer dazu, alles zu lesen, was ich mir sonst so aufhebe. Also mal reingeguckt.
Diese riesen Artikel, die du verlinkt hast in den letzten Tagen, immer wieder. Nee, das war viel zu viel Text.
Ja, ich war schon furchtbar. Okay, also der Artikel, um den es jetzt geht, ist The Day the Movies Died. Und sehr lesenswert, da liest man aber auch schon so seine 20 Minuten dran. Ist wirklich lang. Und der Autor analysiert quasi so die Geschichte des Kinos und die Entwicklung des Hollywood-Films seit, den letzten 30 bis 40 Jahren, sagen wir mal. Und er nimmt sich so einen Fixpunkt raus, obwohl er sagt, man kann es eigentlich gar nicht wirklich festmachen, aber machen wir doch einfach mal und gucken wir uns Top Gun an. Und erklärt dann quasi, wieso Top Gun der Anfang vom Ende war und wie dann über immer weniger Inhalt und Story ist immer mehr auf Marke und verkaufenswerte Filme angekommen ist und so weiter und so fort. Mhm. Und spricht auch relativ am Anfang schon ein bisschen davon, wie bizarr es eigentlich ist, dass Inception eigentlich als seltsames Phänomen abgetan wird heutzutage. Ja, dass die Leute sagen, ja, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass der so gut ankommt, weil es halt von Grund auf was Neues war. Zumindest was jetzt, sagen wir mal, Markennamen angeht, auch wenn Ideen sowieso alle irgendwo schon mal da waren.
Yeah.
Aber es ist halt nicht Film XY Teil 5 und es ist nicht Comic-Verfilmung 20 und, sondern einfach was Eigenes. Mm. Und wurde quasi am Anfang belächelt als, ja, das muss Warner Brothers jetzt machen, weil sie wollen ja nochmal einen Batman-Film von ihm, also müssen sie sich den Nolan da gut stellen und so. Und dann hieß es, ja, der hat ja so eine krasse Fangemeinde, klar, dass da jetzt im Vorfeld so viel irgendwie Rumor im Internet stattfindet wegen dem Film. Und dann hat er einen super Start hingelegt, ja, haben wir ja gesagt, ne, der Nolan und seine Fans, die waren halt jetzt alle im Kino und dann ist der Film aber halt weiterhin erfolgreich gewesen und dann so, ah ja, komisch, hätten wir jetzt nicht gedacht. Das ist halt irgendwo, sagt er, das zeigt einfach überdeutlich, wie kaputt das heutzutage ist, wenn sowas nicht als erstrebenswert, sondern als seltsam und unerklärlich angesehen wird.
Naja, aber also das ist halt weniger berechenbar, aber das ist doch auch irgendwie absolut nachvollziehbar. Also dass du bei irgendeiner Fortsetzung natürlich viel besser kalkulieren kannst, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Und dass es natürlich dann auch entsprechend reizvoller häufiger ist.
Aber da sprichst du ja nun wirklich nur vom finanziellen Erfolg.
Naja, klar.
Inhaltlich floppen die ja oft genug.
Dürfte aber auch das sein, was eben die Studios primär interessiert.
Das ist richtig. Das ist das große Problem, ja. Und also es ist wirklich lesenswert, weil er eben auch nicht einfach so sagt, ja, die bösen Studios, die wollen nur Geld. Also er sagt explizit, dass man sich's nicht so einfach machen kann. Mhm. Weil Problem einfach auch heutzutage ist, dass wir fetten, hässlichen Menschen nur noch zu Hause sitzen bleiben und nicht mehr ins Kino gehen. Und da ist schon auch was dran. Und einen Punkt hatte ich noch, den ich ansprechenswert fand, auch daraus, aber komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Egal, also sehr lesenswert und ein bisschen traurig einfach. Es kommt auch mal Ben Affleck zu Wort mit The Town, der eben an diesem Beispiel das bisschen auch nachvollziehbar macht, dass es halt so ein sehr riskantes Projekt war für das Studio, weil es zwar nur einen Bruchteil von irgend so einem Sequel jetzt gekostet hat, aber halt das erwartete Wiedereinspielergebnis und so viel in einem viel schlechteren Verhältnis stand. Und dass er sich auch wünschen würde, dass es nicht so einen Film irgendwie pro Jahr und Studio von dieser Sorte gibt, sondern eher 12 oder sowas, aber dass er durchaus versteht und begreift, dass das finanziell einfach nicht drin ist. Tja, und wie gesagt, es gibt nicht den einen Schuldigen und deshalb ist es schon sehr frustrierend. Aber gut, Schuldig sind letztendlich dann doch die Studios, wie sie oft genug zeigen, um zum nächsten Punkt zu kommen. Und zwar Warner Brothers, die ja Dark Knight und Inception, wie gerade gesagt, unter anderem publiziert haben. Die haben da jetzt für die beiden Filme einen ganz tollen neuen Ansatz gefunden, um sie zu vertreiben. Hm. Hast du mal die Apps ausprobiert?
Ich habe mir nur die Screenshots angeguckt. Also der Film ist ja drin.
Ja, jein. Erstmal noch nicht, aber du kannst ihn dir quasi dann reinkaufen. Ja.
Ach so.
Also es geht um zwei iPhone-iPad-Apps, einzelne Apps, eine für den Dark Knight-Film, eine für den Inception-Film, die man jetzt sich umsonst laden kann, die Apps. Hm. Und dann in der App, eben per In-App-Purchase, kannst du den kompletten Film nachkaufen.
Okay. Ja. Und dann geht es doch darum, dass du halt total viele, total tolle Funktionen hast.
Ja, der Hammer. Du hast, was gibt's? Es gibt Screenshots, es gibt Artwork, Special Features und Sound und bla. Und du kannst deine Lieblingszitate, kannst du live twittern und ist ja furchtbar. relativ zum Davonlaufen. Hm. Ich habe mir die Dark Knight App mal angeguckt auch und ja, weiß ich nicht, also es ist einfach genau wie du es erwarten würdest, wenn du dir die Fotos anguckst, du kannst halt dann so ein Breitbildformat Foto, das wird dir hochkant angezeigt und das dreht sich nicht, wenn du dein Gerät drehst. Es ist einfach furchtbar.
Ausgereicht.
Was ich erstaunlich fand, ich habe es über meinen deutschen iTunes-Account geladen,
ja,
aber habe mein Gerät ja auf Englisch, wie alle Geräte, und der Film war auf Englisch dann. Also du kriegst so ein 5-Minuten-Preview. Geld habe ich keins ausgegeben, wäre noch schöner.
Ja.
Und zumindest dieses Preview war dann in Englisch.
Okay.
Das hätte ich nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass sie da über den Account gehen und mir das dann nur auf Deutsch auch anbieten.
Ja,
da bin ich mich positiv überrascht. Hm. Aber an sich einfach verachtenswert, weil genauso wie jeder Radiosender, der eine eigene App in den Store reinstellt, mit Pest und Cholera abgestraft gehört, geht einfach gar nicht. Also man braucht genauso wenig für jeden einzelnen Film eine App, wie man irgendwelche Furz-Apps braucht. Behaupte ich einfach mal.
Das sagst du.
Ja, das sage ich. Nee, das ist so furchtbar.
Naja,
wofür baut irgendwie denn Apple da eine Infrastruktur für Filme auch auf, wenn es dann die Filme in Apps umverpacken? Nee. Furchtbar.
Ja.
Genau, okay. Und dann ein letztes Pünktchen noch. Oscars sind ja jetzt dann bald.
Mhm.
Stimmt, da kann ich auch gleich wieder schimpfen. Terminerinnerung, ich habe extra nachgejuckt auf der Seite von ProSieben, habe ich mir gedacht, finde ich doch sicher am schnellsten, einfach und hundertprozentig sicher die korrekte Uhrzeit, die ich jetzt hier erwähnen möchte, ja, für den deutschen Zuhörer.
Ja.
Dann steht da Sonntag, 27.02. ab 1 Uhr.
Ach, da hatten wir das nicht schon mal?
Ja, das hatten wir schon mal.
Das ist immer das Gleiche, ne? Das
ist falsch so. Das geht einfach nicht so. Wenn da steht Sonntag, 27.02. ab 1 Uhr, dann stelle ich mir den Wecker von Samstag auf Sonntagnacht um 1.
Ja. Ja,
aber es ist halt am Montag um 1 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag.
Ja.
Und aber nur weil dieser Fernsehtag bis 5 Uhr früh geht. Warum auch immer.
Ja, weil es so.
Das war schon immer so, ne?
Ja.
Das wird auch morgen noch so sein.
Ja.
Ach, grausam. Okay, wieso sprechen wir eigentlich über die Oscars? Weil Google hat einen ganz lustigen Post auf ihrem Google-Blog rausgehauen, wo sie erklären, dass in den, ich glaube, letzten 4 Jahren war es immer so, dass der Oscar Best Picture-Gewinner auch an den Suchanfragen ablesbar war. Das war dann immer der Film, der am längsten einen ansteigenden Suchgrad hatte, also wo immer mehr Leute danach gesucht haben, kontinuierlich. Und ja, ist natürlich dann so ein bisschen hochgeputscht, ob da irgendwie wirklich vorhersagemöglich ist, Quatsch, ja, weil sie sagen jetzt für heuer, dass die wahrscheinlichsten Kandidaten Social Network und Black Swan und The King's Speech sind.
Ja, toll.
Und das würde dir auch jeder, der ein bisschen sich darüber so beschäftigt, auch sagen, ohne da in Google Trends reinzugucken.
Ja.
Aber lustig ist es trotzdem irgendwie, ne?
Ja.
Genau. Nicht so wahnsinnig lustig ist ein Video. James Franco wird ja mit Anne Hathaway die Oscars hosten und der hat auf Funny or Die mit Judd Apatow zusammen ein, wie hostet man eigentlich die Oscars Video gemacht, wo sie so eine Skype-Video-Session zwischen den beiden nachstellen. weil Judd Apatow hat irgendwie die Directors Guild Awards gehostet und ja, es soll lustig sein, aber es ist halt funny or die. Es ist meistens nicht so wahnsinnig lustig, leider. Und trotzdem, naja, ich musste manchmal schmunzeln, weil James Franco halt ganz lustig ist, aber an sich, nee. Hoffentlich werden die Oscars besser.
Ja, ach, genau. Naja, ich erwarte da ja auch immer nicht so viel. Also,
von den Oscars jetzt?
Ja, also von diesem ganzen Moderationskram. Also das ist doch schon eher die Seltenheit, dass das so richtig unterhaltsam ist, oder?
Ja, also ich fand zum Beispiel, als Hugh Jackman es gemacht hat, war es echt ganz nett. Also der da ja auch dann rumgetanzt und gesungen hat und so, weil er das einfach auch kann. Hm. Fand ich schon ganz, ganz sympathisch. Ach ja, richtig, genau. Ein Oscar steht ja eh schon fest, wenn man der IMDb glauben darf. Die haben irgendwie kurzzeitig bei The King's Speech auf der Filmseite schon gelistet gehabt, dass die so den für Soundtrack Oscar gewonnen haben.
Okay.
Aber dann ganz schnell wieder weg.
War da nie. Nein, nein.
Genau. Das war auch ganz witzig, ja. Okay. Aber dann machen wir uns doch gleich mal ans Eingemachte. Mhm. Sind die News schon vorbei und ein bisschen was geguckt haben wir. Du machst mal den Anfang, ne?
Genau, eben schon erwähnt, ne?
Jawohl.
The Town.
Genau.
Eine Romanverfilmung und zwar, kenne ich das Buch natürlich wie nicht, aber es heißt Prince of Thieves von Chuck Hogan und ist nach Gun Baby Gun das zweite Projekt von Ben Affleck, wo er eben Regie führt und wahrscheinlich auch produziert und überhaupt. Oder? Also doch, dürfte so...
Er ist da sehr involviert
gewesen. Genau, also auf jeden Fall hat er Regie geführt, spielt natürlich auch mit.
Jawohl.
Ja.
Wobei er bei Gun Baby Gun hat er gar nicht mitgespielt, ne, sondern nur
Regie. Hatte geführt. Er da nicht... Nee, da hat er nicht mal eine Nebenrolle, ne? Nee, da war nur sein hier Bruder, dabei, genau, der die Casey. Hauptrolle hatte. Genau. Ja, aber hier spielt er halt mit und er spielt einen Bankräuber namens Doug McRae. Wir hatten ja eben schon ein bisschen drüber diskutiert, inwieweit die anderen Darsteller bekannt sind oder nicht. Und natürlich kannte man einen Großteil anderer Darsteller, wie ich jetzt auch so im Nachhinein gemerkt habe. Unter anderem Jeremy Renner, keine Ahnung, aus Hurt Locker.
Genau.
Besonders auffällig eben dann noch John Hamm, also der Madman-Typ.
Was ich im Vorfeld irgendwie nicht wusste und wo ich dann so total platt war, als in den ersten 5 Minuten gleich John Hamm auftauchte. War cool.
Ja, und Chris Cooper, ich weiß nicht, woher kenne ich den denn noch so? Aber das ist auch so.
Ich habe mich aber auch gefragt, woher du den kennst.
So eine typische FBI-Nase oder Polizist oder irgendwie spielt er doch immer sowas, oder nicht?
Ja. Also. Er war auch der Nazi-Vater bei American Beauty, der mit seinem irgendwie Hitler-Gedenkteller und so.
Okay.
Und ein Arbeitskollegen von John Hamms Charakter spielt dann noch Titus Welliver. Der bei Lost eine tragende Rolle hatte. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wer, weil das ist irgendwie schlecht. Aber also ja, wer Lost geguckt hat, der kennt den auch und kann sich dann auch freuen. Und die beiden spielen FBI-Typen, ne?
Genau.
Ja.
Also schon mal eigentlich so ein Cast, der recht sehenswert ist.
So, ja, auf jeden Fall.
Würde ich mal so pauschal behaupten.
Ist auch irgendwie gleich am Anfang geht's ja los mit so einer Bankraubszene.
Genau.
Und da ist dann, ich glaube schon, dass es der Bankdirektor ist. Das ist auch so ein Gesicht, das du einfach kennst. Und habe ich mich auch direkt gefreut, weil ich den ganz gern mochte. Und kam öfter mal irgendwie. Also es ist ja eben auch dann weiblich mit Blake Lively besetzt. Hier so eine, was ist denn das von ihm? Ex-Freundin oder was auch immer?
Ja.
Das blonde Dummchen da.
Ach so, ja, keine Ahnung. Was ist sie denn?
Tja, nein. Ich weiß auch nicht. Es ist aber sehr, es ist auch generell irgendwie, es kommt nicht so wirklich rüber, was zwischen den beiden da so ist, ne? Eine seltsame Beziehung.
Ja, aber auch irgendwie nicht ganz so erheblich.
Nee, gar nicht. Aber. Zumindest kommt es in der Fassung, die wir gesehen haben, nicht so rüber, aber dazu später mehr. Ja, was passiert dann?
Ja, also inhaltlich nochmal grob umreißen. Du hattest ja schon gesagt, es geht mit Bankraub los. Es geht generell eben um Bankräuber. Also es geht eben um diese Bande, der eben Ben Affleck oder beziehungsweise sein Charakter eben Doug McRae angehört. Die eben ja rauben mehr oder weniger oft irgendwelche Banken aus, finanzieren dadurch ihren Lebensunterhalt. Und das gelingt denen eigentlich auch recht gut, die sind da schon relativ professionell zugange, bekommen dann eben in dem Raub, der sozusagen den Film einleitet, ein paar Probleme, müssen da eine Geisel nehmen, stellen dann später fest, dass diese Geisel bei ihnen irgendwie in der Nachbarschaft wohnt und fürchten natürlich nun erkannt zu werden und entscheiden sich dann dazu, sie so ein bisschen zu beschatten und mal zu gucken, was sie so macht und naja, damit bloß eben nichts passiert. Mhm. Ja, und eben Doug, also Ben Affleck, findet dann diese Frau und entwickelt dann so gewisse Gefühle für sie und dann treffen sie sich immer häufiger und naja, das ist dann so die eine Schwierigkeit oder die ist das eine, was sich so entwickelt nebenbei und auf der anderen Seite ist es eben so, dass das FBI dieser Truppe immer näher kommt und also, dass das die Gefahr entdeckt zu werden immer größer wird und dann soll eben ein erneuter Überfall stattfinden und naja, es spitzt sich halt immer weiter zu. Das ist
dann doch auch so der ganz klassische, okay, einmal noch und dann setzt
ja, man das zur Ruhe, ne? Aber das trifft ja eigentlich auf die Geschichte als auch auf den Film zu, um das dann gleich schon mal so reinzuwerfen. Es ist eigentlich alles sehr typisch und alles so genau das, was man eigentlich von so einer Story irgendwie mit Bankräubern, FBI, bisschen Liebeskram und so erwartet. Also von der Seite eigentlich wenig Überraschung, oder?
Nee, fand ich jetzt auch. Also, boah, sehr klassisch.
Genau.
Interessanterweise ist es aber ja wieder auch sehr authentisch. Also das ist da in der Gegend, eben Boston, wo das spielt, ist ja da wirklich so irgendwie, dass da Bankraub an der Tagesordnung war oder auch noch ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und also, ja, es ist wohl gerade irgendwie so an der Grenze zu basiert auf einer wahren Geschichte, aber unter dem Aspekt halt schon auch irgendwie interessant, dass es einem so bekannt vorkommt. Ne?
Ja, also, und ich weiß nicht, also ich meine, die gehen ja auch schon sehr, sehr brutal irgendwie da eigentlich vor, also so komplett skrupellos und so, also... Ich weiß nicht. Wenn es wirklich so in Realität sehr ähnlich wäre, schon nicht schön.
Nee, nicht so gut. Ist keine so tolle Gegend dann zum Wohnen.
Nee, echt nicht. Aber so inhaltlich, weiß nicht, ich glaube, da muss man gar nicht so viel mehr zu sagen. Es kommt dann halt irgendwann zum großen Finale. Aber wie gesagt, also alles typisch, so klassisch, ja, dann weiß nicht, willst du anfangen und sagen, wie du es fandest, oder?
Ja, ich muss gestehen, ich habe mir mehr erhofft. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht, obwohl es ein echt guter Film ist. Also ich finde ihn gut, aber irgendwie hatte ich mir den noch toller vorgestellt. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ich fand ihn recht langatmig, ich fand ihn auch ein bisschen zu lang. Weil er auch hinten raus für mein Gefühl irgendwie sich so ein bisschen verloren hat. Also da war irgendwie ein bisschen viel.
Es, ja, so dieses, man setzt noch einen drauf und dann muss man da noch was zu sagen.
Da gibt's noch so einen Strang und hier ist noch ein Problem und die hatten auch noch was. Und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Stringenz.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Also das fand ich irgendwie seltsam. Das hatte ich auch so gar nicht erwartet. Ich hatte da einen relativ straightforward Film erwartet, der irgendwie so recht knallhart von A nach B irgendwie so seine Story durchprügelt.
Ja.
Und so im eigentlich ist die Gangart vom Film auch oft so, aber es steckt ein bisschen zu viel drin irgendwie, als dass das dann aufgehen würde, das Rezept.
Ja. Und also so während des Films kann ich das gar nicht so feststellen. Das Ende war so ein bisschen, der Abschluss zog sich halt relativ hinaus. Aber so während der Erzählung fand ich es in Ordnung. Aber gut,
erstmal. Ja, nee, also in Ordnung war, der ganze Film war in Ordnung. Also es ist echt gut, aber irgendwie, also ich finde Gun, Baby Gun war wesentlich besser, muss ich sagen. Und weiß ich nicht. Also richtig zufrieden war ich irgendwie nicht danach und das hatte ich halt eigentlich schon erwartet davon. Das fand ich ein bisschen schade. Was jetzt furchtbar negativ klingt. Aber es ist echt ein guter, ausnahmslos guter Film irgendwie auch. Aber, ja, keine Ahnung. Ist irgendwie vielleicht auch einfach nur den falschen Tag beim Angucken erwischt oder so. Ich weiß es echt nicht. Aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Trotz allem, auch wenn es toll gespielt war, also wirklich so von allen.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel gerade eben bei Blake Lively so meine Bedenken. Ich mag die zwar ja unter anderem wegen Gossip Girl schon ganz gern, aber ob ich die jetzt in so einem Film reingenommen hätte, weiß ich ja nicht. Aber ich fand, dass sie das toll gemacht hat.
Ja.
Ansonsten ist eh klar, also Ben Affleck hier, Jeremy Renner und so, die ganzen Nebenrollen, wie gesagt, war alles toll. Ich fand es halt auch irgendwie, dass der Trailer hat den Film ein bisschen falsch verkauft, weil die eigentlich ja sich echt so auf den Anfang konzentriert haben mit diesem Banküberfall und so diese angespannte Stimmung, die darüber kam, hat der Film nicht permanent gehalten. Und das war auch so ein bisschen problematisch dann irgendwie. Tja.
Aber war doch schon trotzdem spannend irgendwie. Also man hat doch trotzdem so ein bisschen mitgefiebert, oder nicht? Also es war jetzt
ja, auf jeden Fall. Also mitgefiebert habe ich. Keine Frage.
Also ich finde es eben auch nur so ganz generell, dadurch, dass der Film eben so eine klassische Art irgendwie hat, dass es eben, naja, man guckt ihn und eigentlich hast du schon 10 Minuten später fast alles wieder vergessen. Also es ist halt sehr, sehr vergänglich irgendwie. Also ja. Es macht eben Spaß beim Gucken und es ist halt extrem kurzweilig und dann ist es halt irgendwann vorbei. Gut, jetzt bei dem Film ist es halt noch so, dass das Ende sich so ein bisschen zieht, aber da hast du es irgendwann durchgestanden und ja, aber es ist halt auch so ein Film, den man wahrscheinlich irgendwie nie wieder guckt und der jetzt auch nicht so irgendwie zum großen Diskutieren oder sonst was anregt. Also nee, ist halt so spannend, nett, okay, akzeptiert und kann man gut gucken.
Ich bin am Überlegen, ob ich ihn mir irgendwie nochmal angucke, weil ich gelesen habe, dass der Film ursprünglich, so wie Ben Affleck ihn geschnitten hat, war er 4 Stunden lang.
Ja, aber es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also entweder machst du irgendeine Verfolgungsjagd halt 3-mal so lang, wobei das jetzt eigentlich auch alles ganz passend war. Also
gut, ich meine, er hat ihn dann erstmal irgendwie auf 2,50 runtergeschnitten und das war dann aber irgendwie dem Studio immer noch zu lang und er hat dann so als Vorgabe gekriegt, er muss unter 2 Stunden 10 kommen und hat halt viele Actionsequenzen gekürzt, aber auch extrem viel Dialog und irgendwie so Charakterentwicklung und das passt schon irgendwie relativ gut auf meinen Eindruck, dass das so irgendwie zu viel drin war und hier an dem Ende noch was und da noch was.
Du meinst auch, dass eben dann die einzelnen Entwicklungen zu oberflächlich waren.
Also ja,
so
da von hätte wegen, man dann vielleicht
man hat zwar irgendwie alles einbringen wollen.
Genau, ja.
Hätte dann aber vielleicht im Endeffekt lieber statt irgendwie 10 parallele Stränge vielleicht nur 5 nehmen sollen und die dann dafür ein bisschen detaillierter irgendwie beleuchten sollen.
Ich glaube schon echt, dass das, was wir jetzt gesehen haben, da drunter gelitten hat, dass man da so viel irgendwie wegnehmen musste.
Ja gut, klar, wenn er sich halt eine Story ausgedacht hat und ich behaupte da immer mal, oder ich stell's mir halt so vor, dass du so ein Werk einmal irgendwie schriftlich festhältst und sagst so, das ist den Inhalt oder das ist der Inhalt, den ich jetzt rüberbringen will und dann legst du halt los und bist dann halt irgendwann bei 4 Stunden. So, und dann heißt es halt, ja, mach mal kürzer. So, und dann fängst du natürlich irgendwie mal an, so Kompromisse einzugehen und naja, es kann halt eben dazu führen, dass es, ja, gerade eben bei so vielen parallelen Handlungsgeschichten, dass da dann irgendwas wegfällt. Ich meine, eine Verfolgungsjagd zu kürzen, relativ egal, aber
klar, ja.
wenn du natürlich wie jetzt eben die Schwester von ihm, die Blonde, du weißt,
ja.
Das ist natürlich so, die wirkt da so ein bisschen reingesetzt. Sie ist halt auch da, hat zwar auch irgendwie eine Funktion und kommt ja auch immer wieder vor, aber wenn man da jetzt vielleicht noch 5 oder 10 Minuten mehr Zeit gehabt hätte, um irgendwie das ein oder andere nochmal zu erklären, hätte vielleicht den Film oder die Story so im Ganzen auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie noch positiv beeinflusst.
Ja, denke ich auch. Und ich meine, es ist klar, wenn du von 4 Stunden runtergehst, da ist
das. Aber ich meine, der Typ hat doch schon mal einen Film gemacht. Und also, wie kann man sich denn so verkalkulieren? Schwer nachvollziehbar. Wäre interessant, da mal irgendwie so Details zu erfahren.
Ja, das stimmt. Ja, und vor allem wäre halt cool, wenn man das irgendwie alles mal sehen könnte. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was ich genau gesehen habe, weil es irgendwie ja schon einen Director's Cut gibt. Aber eben deshalb muss ich schon nochmal gucken irgendwie und dann schauen, ob ich gegebenenfalls nochmal eine andere Fassung gucke.
Ja, vielleicht oder kommt so. Hier irgendwann die
Ultimate
4 Stunden
Mega Directors,
The Town Edition. Ja, ja.
heißt dann The City.
Ja.
es war auch der letzte Film von Pete Postlethwaite, der dann verstorben ist, relativ kürzlich, dieses Jahr, glaube ich, noch.
Ja, Januar, 2. Januar, ich habe ihm nochmal nachgeschlagen.
Das war der Typ, der jetzt hier bei The Town diesem Blumenhändler Ganoven da gespielt hat, ne?
Ja.
Und man hat ihn auch in Inception zuletzt noch gesehen, da war er der, naja gut, eigentlich war er der tote Vater, er war ja dann, aber er war auch der sterbende Vater, ich will ja niemanden spoilern, oh Gott. Gut, schön gelöst, nee, ist aber auch ein total bekanntes Gesicht irgendwie, ne?
Ja, aber auch so eine halt typische Nebenrolle halt, die
ja, ja, natürlich,
immer wieder in den Filmen auftaucht.
Kurz, weil du mit dem seinem Gesicht halt nicht zur Hauptrolle tauchst, so bitter das ist, ne?
Ja, ne. Aber
fällt großartige halt Nebenrolle.
Ja.
Ja. Gut, dann denke ich, haben wir zu The Town erstmal wir beide erschöpfend gesprochen. Sebastian ist auch schon relativ heiß drauf, der sagt bestimmt auch noch was dazu, wenn er wieder da ist.
Ja.
Genau, dann kommen wir mal zum nächsten, nämlich It's Kind of a Funny Story. Den hat Sebastian sogar schon gesehen und hat hier erbost geschrieben, dass er im Internet gelesen hätte, es sei eine Teenie-Komödie. Und das stimmt wirklich nicht, ne?
Ich dachte aber auch, ich werde da jetzt eine Komödie gucken.
Also er hat ja auch lustige Sequenzen, aber was ist es denn eigentlich? Das hat
überhaupt nichts mit einer Komödie zu tun.
Das stimmt.
So Drama irgendwie eher, oder? Also
ja, doch, klar, würde ich auch sagen, Drama.
Also das ist keine Komödie und auch keine Teenie-Komödie. Oder schon gar keine Teenie-Komödie. Also, macht der überhaupt keinen Sinn, aber ich fand auch, dass der Trailer einen da in eine völlig falsche Richtung geleitet hat. Also diese Szene mit dem hier Galifianakis.
Nackis.
Ne?
Ja, das wird später nochmal schön.
Der dann am Anfang irgendwie hier so von wegen, hey, hast eine Kippe und verkleidet sich als Arzt. So was da in den ersten 10 Sekunden oder 30 Sekunden schon irgendwie gleich Sache ist. So, das wird ja im Trailer irgendwie auch aufgegriffen. Und hat für mich so gewirkt, so ja, wird jetzt hier total lustig. Und irgendwie...
Ach so, okay.
Weil ich meine,
ich fand, dass es schon einigermaßen im Trailer auch rüberkam, dass du da auch irgendwie Tiefe und Ernst zu erwarten
hast. Ja, das habe ich dann irgendwie wahrscheinlich ignoriert, ausgeblendet, ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall entsetzt. Ich wollte lachen.
Okay. Ja gut, aber fandst du ihn dann schlecht?
Nein.
Okay, aber also vielleicht vorneweg, was ist es denn nun dann wirklich, wenn es keine Teenie-Komödie ist?
Ein bisschen Drama. Eben,
wie wir schon gesagt haben, ein Drama.
Ja.
Also da würde ich auch wirklich, also da verbürge ich mich dafür, das ist ein Drama, fertig. ist eine Romanverfilmung von 2006 ist der Roman, also relativ neu, von einem amerikanischen Autor. Ich glaube auch sogar autobiografisch, aber da bin ich mir jetzt wieder nicht mehr ganz sicher. Die Filmrechte sind dann auch gleich 2006 schon verkauft worden. Produktion hat erst 2009 gestartet und seit 2010 konnte man ihn sogar schon sehen, irgendwo auf Festivals eben wieder oder auch irgendwie im kleinen Rahmen in den Staaten im Kino. Und seit 8. Februar gibt es den jetzt auf DVD und Blu-ray und so weiter und damit eben auch bei iTunes und Co. Und worum geht es denn nun? War ja im Trailer letztens erst, aber nochmal kurz. Craig, der Teenager, weist sich selbst in der Psychiatrie ein. Trifft dort unter anderem auf Bobby und Noel. Bobby ist eben gespielt von Zach Galifianakis, dieser etwas verrückte Typ, der sich da als Doktor ausgibt, aber eigentlich auch nur ein Insasse ist. Dann Noel ist eben auch ein Mädchen, die da eingewiesen ist, die irgendwie sich auch selbst ritzt und sowas dann, ne?
Mhm.
Und Craig selbst, Noel wird gespielt von Emma Roberts. Die ist mit Julia Roberts verwandt, huhu. Und Craig, also den Teenager, eigentlich den Hauptdarsteller des Films, kennt man kaum. Also mir war der nicht wirklich bekannt.
Nö.
Der spielt jetzt wohl irgendwie in der aktuellen Staffel von United States of Terror mit. Mhm. Aber nee, keine große Nummer. Also der größte Name ist da eben noch Zach Galifianakis.
Ja.
Gut, tja. Wie gesagt, Bobby und Noel, die sind auch beide Insassen. Und Craig bereut aber dann die Entscheidung relativ schnell, dass er sich da einweisen hat lassen. Mit welcher Begründung weist er sich ein, weil er sagt, er ist depressiv, ne?
Er ist selbstmordgefährdet. Hier,
ah ja, genau, selbstmordgefährdet.
Dings, irgendwas sagt
er doch, genau. Ich weiß nicht genau. Und er ist dann eben drin und weil gerade das Stockwerk für die Kids renoviert wird oder so, wird er ins Normale gesteckt und ist dann relativ schockiert, weil da halt auch echt heftige Fälle drin sind. Und interessanterweise finden aber sowohl seine Eltern, die ihn dann auch irgendwann besuchen kommen, nachdem sie rausgefunden haben, wo er steckt, als auch die Anstaltsleiterin, die sind eben der Meinung, ja, das ist schon gar nicht so doof eigentlich, dass er jetzt da ist. Da gibt's schon genug irgendwie, um das zu rechtfertigen, und er soll doch mal bleiben, auch wenn er jetzt sofort schon wieder raus will und behauptet, er wäre geheilter.
Wie man er wird da halt so irgendwie kennt. Einmal so lang geführt, so, hallo, das ist jetzt hier irgendwie dein Zuhause für die nächsten paar Tage. Und dann trifft er da eben auf so zwei, drei andere Insassen und stellt dann doch relativ schnell fest, nö, ist alles wieder gut, ich gehe dann wieder.
Passt schon. Ja. Und dann ist es aber ja so, dass irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn er erstmal sich einweisen hat lassen, muss er mindestens eine Woche.
Fünf Tage.
So. Fünf Tage?
Ja, irgendwie. Ja, quasi eine Arbeitswoche. Nee, oder war das drei Tage Minimum? Oder sowas? Ich glaube irgendwie drei Tage Minimum oder fünf Tage Minimum.
Ja, also irgendwie sowas. Das war nicht besonders lang, aber er kommt halt erstmal nicht mehr raus.
Genau.
Ja? Obwohl er nicht drin bleiben will. Ja, und so nimmt die Geschichte halt ihren Lauf. Mhm. Wie man das so erwarten würde. Also er findet sich damit ab und freundet sich halt dann da auch irgendwie mit Leuten an. Mhm. Wer auch mitspielt, genau, Jeremy Davis spielt mit, der bei Lost Daniel Faraday war.
Aber schon eine ganz, ganz kleine Nebenrolle eigentlich, ne?
Ja, sehr klein, aber trotzdem, da geht einem doch das Herz auf, wenn man Daniel sieht. Vor allem, es passt auch irgendwie, ne? Er könnte ja irgendwie sich von der Insel runtergebeamt haben, da eingewiesen worden sein oder so. Ja. Okay. Naja, und aber dadurch eben, dass Craig ja dann doch mehr oder weniger freiwillig da ist, ist er jetzt nicht so der klassische eingelieferte Patient. Ne? Er ist schon irgendwie ein bisschen was Eigenes und mischt halt so ein bisschen den Laden auf. Also er ist halt irgendwie ein bisschen lockerer drauf und merkt einfach, dass er mit relativ geringen Mitteln von seinem Standpunkt aus bei manchen Leuten, die da drin sind, einfach einen Riesenunterschied machen kann und findet das aber dann auch irgendwie ganz, ganz cool.
Ja.
Genauso widerfährt ihm aber auch selbst, ja, dass einfach dadurch, dass er da drin ist, in seinem Leben ein ganz schöner Unterschied passiert und er auch irgendwie aufgemischt wird und ja, nicht zuletzt natürlich durch so kleine Flirts am Rande mit Noelle. Da bahnt sich dann auch relativ flott was an.
Ja, da knistert es ein wenig.
Oh ja, das war also, naja, am Valentinstag habe ich ihn nicht geguckt, aber er hätte auch dahin gepasst. Tja, weiß gar nicht, also storymäßig ist da nicht viel mehr drin.
Nee.
Und das reicht aber auch völlig. Also das ist eine sehr interessante Story, finde ich eigentlich.
Ja.
Und toll gespielt. Es ist natürlich stellenweise ein bisschen kitschig, aber insgesamt sehr, sehr schön anzuschauen, fand ich.
Ja, ich fand vor allen Dingen das Ende oder so die letzten 10 Minuten oder so schon sehr gelungen. Also halt auch ein bisschen kitschig, klar, aber extrem stimmig irgendwie. Mhm. Und haben dann ja auch irgendwie so einen Abschluss gefunden, der einfach mal gut passte. Also jetzt, im Vergleich zu The Town, wo du dachtest, so, na, jetzt könnte es aber enden. So, war da halt echt so ein ganz
runder... Das ist schon ein sehr runder Film,
ja,
ne?
Fast perfekter Abschluss irgendwie, also wirklich...
Und du bist auch dann auch gut drauf, obwohl das schon ja wirklich ein ernstes Drama irgendwo ist.
Ja, aber das am Ende lässt sich der Film halt wieder mit so einem Lächeln irgendwie los. Also
ja,
es
doch,
klappt schon gut alles.
Genau. Die Mutter von Craig wird übrigens gespielt von Lauren Graham, eins von den Gilmore Girls, die Mutter, auch dort. Und Halleluja, ist die fett geworden. Ich habe erst gedacht, Mensch, die guckt ja aus wie Lauren Graham. Bei IMDb geguckt, so, oh, okay. Naja. Nee, also sehr toll, hat tolle Szenen auch irgendwie. Einmal machen sie dann so, weiß ich nicht, Musikabend oder so eben in dieser Anstalt, wo jeder ein Instrument kriegt und dann spielen sie einen Song. Und ja, was ist das nochmal? Under Pressure ist das doch.
Keine Ahnung, aber da dachte ich auch erst so,
Da geht's halt dann so total ab, ja. Also irgendwie macht er die Augen zu und geht dann so in seine Traumwelt und
es ist. Ja, ich glaube, das ist ja auch generell ein Grund, weshalb eben Craig eingeliefert wurde. Also weil er halt ist irgendwie mit so einer Situation konfrontiert und fängt dann eben an, irgendwie in Gedanken das immer weiter fort durchzuspielen so.
Ja.
Und landet dann halt im Alltag bei irgendwelchen ganz skurrilen, angsterregenden, keine Ahnung, irgendwie Situationen, mit denen er dann nicht klarkommt.
Genau, ja. Ja, und er kanalisiert es dann quasi ja in der Anstalt, irgendwie merkt er, dass er total gut malen kann.
Genau, und da ist es eben so. Lässt
dann quasi da so seine Fantasie raus.
Genau, da kann er eben das anders irgendwie anwenden und irgendwie was Positives draus kreieren, so. Genau. Aber nee, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht und stößt überhaupt nicht irgendwie komisch auf oder so. Also es,
gar nicht, nein. Es ist wirklich sehr schön, sehr rund, gut gespielt. Ja. Eine kleine Überraschung. Also ich habe irgendwie halt so, ja, Zeckelefinekis und irgendwie war ganz lustig, ganz nett, könnte ja ganz nett sein, aber war schon wirklich ein guter Film.
Ich hätte auch gleich gedacht, dass der Galifianakis so in den Rollen so wirklich glaubhaft ist. Also weil man
ihn eigentlich
nur in diesen ganzen Blödelrollen hat. Also so, eigentlich spielt er immer den gleichen Typen. Oder alles, was ich von ihm so bewusst gesehen habe, ist er immer so ein Blödel-Heini irgendwie. Und da nimmt er halt echt mal eine ganz, ganz seriöse Rolle eigentlich ein. Natürlich auch wieder mit so gewissen lustigen Elementen, aber
das gibt's sowieso, aber
passte halt extrem gut auf ihn oder er hat es sehr gut umgesetzt. Ja.
Mhm, auf jeden Fall. Gut.
Jo.
Dann so viel zu It's Kind of a Funny Story.
Ja.
Und dann sind wir doch schon bei den Serien. Ich denke, da ist es jetzt auch mal Zeit, hier öffentlich Stellung zu beziehen. Ich bin sicher, es haben alle Hörer schon bemerkt, dass es hier hinter den Kulissen einfach in letzter Zeit nicht mehr so rund gelaufen ist. Und wir können es ja jetzt endlich sagen, Henning war sauer, weil ich nicht Boardwalk Empire gucken wollte.
Aber echt irgendwelche alten Serien wieder aufgerollt. So,
ja,
ich gucke jetzt das nochmal durch.
Ja. Ja, aber ich habe ja dich dann auch gleich angesteckt.
Ich bin jetzt übrigens fertig mit den 3 Staffeln.
Hast du auch nach der 3. aufgehört?
Ja.
Ist ja lustig, ich auch.
Ja, aber weil der Rest ist halt nicht mehr so toll.
Genau, ja.
Weeds.
Na gut. Kurzer Ausflug zu Weeds. Eigentlich kommen wir zu Boardwalk Empire nun endlich.
Ja.
Und was hat sich so zugetragen? Wir haben schon öfters gesprochen davon. Jetzt die 1. Staffel lief von September bis Dezember auf HBO. Entsprechend gibt es eben bislang 12 Folgen davon. Ich habe vorhin erst erfahren, dass es sogar in Deutschland jetzt schon läuft. Auf dem Pay-TV-Sender TNT läuft es wohl seit dem 2. Februar auch.
Mhm.
Die 1. Folge hat Martin Scorsese Regie geführt. War die teuerste Pilot-Episode, die jemals produziert worden ist. Hat insgesamt 18 Millionen Dollar gekostet. Eben weil man da wohl den kompletten Kulissenaufbau auch reingerechnet hat, die dann halt auch später noch benutzt wurden.
Aber Scorsese ist auch der Produzent der ganzen Serie.
Genau, er ist auch permanent als Produzent dabei.
Ja.
Auch Mark Wahlberg ist permanent als Produzent dabei, interessanterweise.
Traut mir immer gar nicht so zu, wenn man ihn so in seinen anderen Rollen irgendwie sieht, ne?
Ja.
Ah, ja.
Dann, was wir eh schon gesagt hatten, glaube ich, so 2 Tage oder nicht mal 2 Tage nachdem die 1. Folge gelaufen war, ist schon Staffel 2 bestellt worden. Was wir auch im Vorfeld schon mal gesagt hatten, ist, dass eben der sich jetzt die Serie ausgedacht hat, der Terrence Winter, war eben vorher als Autor und auch als Produzent bei den Sopranos beschäftigt. Hat da auch, glaube ich, schon Preise eingestrichen für, also der versteht sein Handwerk.
Ja.
Und war ja dann letzte Folge eben erst, dass eben die Golden Globes, glaube ich, war letzte Folge, ne?
Ja, letzte Folge, keine Ahnung. Ja.
Steve Buscemi hat eben gewonnen als bester Hauptdarsteller und die Serie an sich hat auch bestes Drama gewonnen und ist aber auch noch massenhaft anderweitig nominiert gewesen.
Ja.
Genau. Dann, worum geht's? Im Wesentlichen geht's um Atlantic City und Nucky Thompson. Kann man so.
Genau, und das Ganze im Jahr.
Also 1920 oder 1930?
Ja.
Ich glaube, schon geht schon gegen 30 hin, ne?
Na, du hast doch hier auch noch irgendwie rausgeschrieben: Prohibition 1919. Ja, also irgendwie.
Oh, stimmt, es geht ja mit der Prohibition, dann muss es 1920 sein.
Ja, richtig? Irgendwie genau. Sowas, genau. Also 1919, 1920, so ungefähr.
Ja, dann das, also 1920.
Genau.
Es basiert auch auf einem Buch und zwar also eigentlich nur auf einem Kapitel, eben das Kapitel über diesen Enoch Nucky, Spitzname ist eben Nucky, Vorname Enoch Johnson hieß der eigentlich, der auf dem das alles basiert. Hier eben in der Serie heißt er Enoch Thompson. Und das Buch heißt auch Boardwalk Empire, The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City. Atlantic City kennt man ja auch aus tausenden anderen Serien, beispielsweise King of Queens oder so, ja. Hm. Also alles, was eben in New York spielt, wenn die dann mal ins Casino fahren wollen, dann geht's ab nach Atlantic City, weil das eben bei New Jersey da so diese Glücksspielstadt auch ist.
Ja.
Genau. Aber sie haben kein so laxes Eherecht wie Las Vegas, wie man in How I Met Your Mother Folge so und so lernen durfte.
Okay.
Ja. neben dem Nucky Thompson gibt es noch ein paar andere tragende Rollen, würde ich sagen.
Jo.
Was haben wir denn? Wir haben einmal seinen Bruder.
Genau, seinen Bruder, der eben den, was sind das, Polizisten? Sheriff. Also den Chef-Sheriff der Oberpolizei-Heini spielt, der halt immer so ein bisschen im ja, Schatten von ihm steht und ja eigentlich das durchführt, was Nucky dann befiehlt, ob jetzt rechtlich immer so sauber oder nicht, ist dann da eher zweitrangig. Mhm. Aber ich glaube, er hat sich eigentlich mit seiner ja doch relativ angesehenen Position, wenn auch eben hinter Nucky, abgefunden und ja, lebt also seinen Sheriff-Dasein
irgendwie lebt aus. Lebt vor sich hin, so wirklich glücklich ist er irgendwie auch nicht. Ja, es gibt ja dann mal so eine Folge, wo irgendwie dieses irische sonst was Festgelage da ist, wo er dann sich betrinkt.
So ein bisschen vorgeführt wird und so. Pöbelt, also er leidet halt so ein bisschen unter dem Erfolg seines Bruders und eben sein Bruder war ja wohl dann auch derjenige, der ihm sozusagen den Job verschafft hat und naja, wird halt viel gemauschelter und ja. Also,
genau, also das ist dann Eli Thompson, der Bruder von Nucky. Wen haben wir noch? Jimmy, die rechte Hand, kann man sagen, ne? Von Nucky.
Genau, ein relativ junger Typ, der aber schon im Ersten Weltkrieg war, der dann wiederkommt.
Genau, also der kommt quasi im Prinzip genau als die Serie losgeht, ist er gerade wieder gekommen.
Genau, und.
Und ist halt so der Schützling jetzt dann, oder war
davor war schon. War und ist immer noch so, arbeitet halt für Nucky Thompson oder wird von ihm unterstützt, muss dafür die ein oder andere Sache mal erledigen. Und ist so auch so ein bisschen ein wirrer Charakter. Ich weiß nicht, wie beschreibt man
das? Der ist schon ein bisschen auch einfach psychisch angeschlagen vom Krieg.
Ja, also das eigentlich nicht so ganz Albträume und naja, die ganze Gewalt und das ganze, all das, was er eben im Krieg gesehen hat, das beschäftigt ihn schon sehr und so ist er eben auch aggressiv und eifersüchtig und so ein bisschen schwieriger Charakter, obwohl er eigentlich so objektiv gesehen gute Ausgangsposition hat, dadurch, dass er eben Nucky Thompson
steht gut mit ihm,
weil ach so, das hatten wir schon gesagt, dass Nucky Thompson der Schatzmeister,
ich weiß gar nicht, wie sagt man denn da auf Deutsch, Statthalter, der Finanztyp einfach von Atlantic City, also er ist nicht der Bürgermeister,
ich glaube Schatzmeister ist das.
Schatzmeister, gut sagen.
Sowas, irgendwie.
Er kontrolliert einfach die Finanzen.
Genau, und
alles im Griff. Ne?
Wenn du halt mit Nucky Thompson gut befreundet bist, und das ist eben dieser Jimmy, dann hat man es eigentlich nicht so schwer.
Ja, also Jimmy und Nucky, es ist schon also so fast so eine Art Vater für Jimmy, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Er kommt sich aber halt auch schon so ein bisschen sehr schlau vor, der junge Mann.
Mhm.
Und macht da mal so ein bisschen auf eigene Faust auch Sachen, die er für klug hält, die aber dann irgendwie mehr Ärger bringen. Und das kann Nucky irgendwie nicht gebrauchen und der scheucht ihn dann auch erstmal weg. Also da ist er schon sehr berechnend, da zählt es dann irgendwie gar nichts mehr. Sondern wenn irgendwie wirklich so es ans Eingemachte geht und er wirklich in Gefahr käme, kennt er nichts.
Hm? Nee,
also muss Jimmy auch erstmal weg.
Ja.
Und es ist nicht das einzige Problem von Jimmy. Wie gesagt, er kam gerade aus dem Krieg zurück und auch seine Frau und die Mutter seines Sohns schmeißt ihn mehr oder weniger raus, weil da einfach irgendwie, er war zu lang weg. Sie haben sich davor auch nicht so super irgendwie wohl gekannt oder verstanden und ja, das sieht sie halt jetzt nicht ein, dass nur weil er da wieder da ist, dass auf einmal hier jetzt die Ehe perfekt wäre.
Ja.
Also ist er relativ frustriert, der Jimmy, und all das treibt ihn dann geradezu in die Arme von Al Capone, der auch mitspielt, was mich zum Beispiel überrascht hat, damit hatte ich nicht so gerechnet im Vorfeld.
Ich habe am Anfang auch irgendwie mehr als einmal hören müssen, so genau. Oder
ist das jetzt wirklich so, Al Capone? Haben Sie das wirklich so gedacht?
Ja, genau. Aber es ist halt Al Capone als ja, so Kleinkrimineller als ja. Fahrer von irgendwem, genau. Der halt überhaupt nichts mit dem Al Capone zu tun hat, wie man es aus irgendwelchen anderen Dokus oder so kennt. Also als den halt großen Ganova, genau. Er spielt da halt auch irgendwie so um die 20, Anfang 20. Genau. Und lernt eben Jimmy kennen. Und das ist eben, Al Capone arbeitet für jemanden, der in New York, glaube ich. Nee, ja. New York, war es New York?
Nee, Chicago.
Chicago.
Also er ist Chicago-based eben.
Richtig, das macht auch Sinn, weil Al Capone war ja auch in Chicago später.
Genau.
aber New York war doch auch noch irgendwas, oder?
Ja, New York ist da nicht dieser sizilianische Typ eben, Cosa Nostra und so.
Ja.
Ich glaube schon, der mit den komischen Augen.
Genau, aber das sind eben dann auch die anderen Parteien, die in der Serie eben eine Rolle spielen. Also du hast eben einmal den Standpunkt Atlantic City und dann geht's eben, eben auch häufig, oder ist die Handlung auch häufig in anderen Städten und bei anderen Ganoven irgendwie angesiedelt, Chicago und vermutlich New York.
Genau. Und dann haben wir ja schon gesagt, ne, Jimmy ist manchmal schon so ein bisschen aufbrausend.
Ja.
Aber im Vergleich zu Al Capone ist Jimmy das reinste Blumenkind. Also der Al Capone geht ja richtig ab, wenn er mal ein bisschen aggressiv ist.
Ja.
Also irgendwie dieser Reporter, glaube ich, in einer der ersten Folgen, der ihn so fragt, da arbeitet Al Capone gerade als Barmann einfach, ne? Mhm. Und der stellt so ein, zwei Fragen und wie sagt er dann, ob er ein Statement abgeben möchte, dann kommt er um Tresen rum und prügelt den Krankenhausreif, aber so richtig. Und dann kommt sein Chef irgendwie rein von Al Capone und fragt, was zur Hölle machst du da? Und sagt, ja, ich gebe ein Statement ab. Es ist schon recht übel. Also der ist übel drauf und ja, merkt schon.
Aber das Schöne ist dann eben auch bei der Serie, dass das eben wie bei Al Capone, dass dann ja auch so ein bisschen die Familie wieder gezeigt wird. Dass da eben, ich weiß nicht, ist es Spoiler? Nee, also ich glaube, das geht in Ordnung, wenn man sagt, dass das sein Kind, was ist es, taub, glaube ich, und dass ihn das eben auch beschäftigt. Also es ist auch schon so, dass du so ein bisschen tiefer in die Charaktere irgendwie reinblicken darfst und dann eben auch erfährst, warum vielleicht so eine angestaute Aggressivität oder so da ist. Ja, also genau. dass er halt dann irgend so ein Ventil hat, wo er sich dann aufregen kann.
Ja, also es gibt eigentlich keinen Charakter, der nur so da ist, sondern jeder hat irgendwie eine Familie oder irgendwie was, wo du Hintergründe zeigen kannst.
Genau, also so eine Art Begründung der Funktion oder des Daseins dann eben in der Serie. Ja.
Genau, also jetzt hatten wir mal so ein paar Gangster, dann nennen wir noch vielleicht auch einen Gegenspieler, nämlich Nelson Van Alden heißt er. Das ist eben ein Prohibitionsagent, der auch recht schnell, nachdem er da nach Atlantic City versetzt worden ist, so auf die Fährte kommt, dass da doch bei Nuki irgendwie alles zusammenläuft.
Dass da irgendwer alles zentral kontrolliert und so.
Der lässt sich da nicht so leicht auf die Schippe nehmen, sondern der wittert einfach den Braten und wird aber auch relativ schnell irgendwie wieder zurückgepfiffen. So, er soll sich da nicht so reinsteigern, was das überhaupt soll, und da hätten sie auch gar keine Mittel für, und er soll einfach tun, was bringt, statt hier seinen Fantasien nachzugehen und so. Was dann ihn frustriert. Aber das ist schon, also das ist, den finde ich fast noch kranker als Al Capone, den Charakter.
Der, ja, vor allen Dingen, weil der auch so wandelnde Charakterzüge irgendwie mit sich bringt. Also am Anfang denkst du noch, naja, ist halt so ein,
das ist ein Hardliner,
strenger, geradliniger Typ irgendwie. Und eigentlich, desto weiter die Serie fortschreitet, desto wahnsinniger kommt dir der Typ eigentlich vor. Und desto unsympathischer und unberechenbarer und überhaupt, also ist ganz merkwürdiger Charakter.
Ja, also so am Anfang wird er eben als das Vorzeigemodell von so einem Prohibitionsagenten gezeigt. Ja. Also wirklich steht kerzengerade da, ist perfekt piekfein angezogen, ist einfach so die manifestierte Moral auf der Welt, ja. Und dann irgendwie, was ist das, Mitte der Staffel oder so, glaube ich, hat er auf einmal so ein Foto von einer weiblichen Bekanntschaft von Nuki, wo er irgendwie ein bisschen ermittelt, auch daher hat er das Foto, und stellt sich dann das Foto nebens Bett und breitet so ein Handtuch sauber aus und denkst, ah, okay, jetzt holt er sich einen runter, klar,
ja,
logisch. Dann legt er noch den Gürtel daneben, Und dann fängt er an, sich mit diesem Gürtel den Rücken auszupeitschen.
Ja.
Und aber so richtig, und dieser Rücken ist sowieso schon total zernarbt, weil er das regelmäßig macht. Bisschen seltsam. Und er ist halt auch ein extremer Bibelfreak irgendwie, also so ultra-christlich.
Ja, ja.
Das kommt dann auch eben in der Beziehung zu seiner Frau rüber. Auch hier sieht man wieder, der hat eine Frau, der hat irgendwie Backstory, alle haben irgendeine Backstory.
Mhm.
Die Beziehung zu seiner Frau ist dann deshalb schwierig, weil sie irgendwie ein Kind wollen, aber es klappt nicht.
Genau.
Und das ist halt auch gerade so am Aufkommen in Medizin, die da irgendwas tun kann, und sie würde dann gerne darauf zurückgreifen, weil sie so verzweifelt ist.
Ja, ja, aber das und darf sie
geht nicht.
Geht
natürlich gar nicht, ne? Ja. Weil das, wenn Gott wollte, dann hätten wir ein Kind und so.
Mhm.
Und naja, das ist generell, also da kommt auch nochmal rüber irgendwie, wie krank dieser Nelson Van Alden ist. Wenn er ihr Briefe zurückschreibt, dann unterschreibt er immer mit dein hingebungsvoller Ehemann Nelson oder so.
Ja, ja, irgendwas absurd. Ganz Merkwürdiges. Ja, ja.
Also selbst für die Zeit irgendwie schon sehr komisch.
Ja.
Tja, gibt's zu dem Nelson noch was zu sagen?
Nö.
Er hat auch einen total kranken Blick immer drauf, aber großartig gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Toller Charakter.
Er hat ja noch einen Partner, der eben.
Ja, der quasi so ein bisschen ihm irgendwie reingrätscht, weil der doch auch ein bisschen auf der Gehaltsliste von Nuki zu stehen scheint.
Ja,
ne?
Da ist man sich immer nicht so ganz sicher.
Das ist halt, also im Prinzip steht halt jeder auf dieser Liste. Das ist
genau.
Wird aber gar nicht großartig thematisiert, sondern wenn einer dann irgendwas tut, was Nuki zugutekommt, dann weißt du also, ah, okay, der auch, ah, klar.
Aber so. da kann man ja dann vielleicht auch schon in den nächsten Punkt reingehen, also was generell so an Handlungen alles auftaucht oder behandelt wird eben.
Ja.
Es dreht sich eben schon im Kern um die Prohibition und eben der dann ja aufkeimende irgendwie Schmuggel von Alkohol. Und eigentlich sind eben all die Leute, die eine Hauptrolle irgendwie einnehmen, in diesen Schmuggel involviert.
Ja,
sei genau, es, okay. Sei es so wie Nuki eben mehr so der Organisator und jemand, der die Fäden irgendwie zieht, aber dann gibt's eben die Handlanger, die dann da irgendwas erledigen oder, naja, die Polizei, die es zu verhindern sucht, aber das ist so eigentlich das zentrale Thema, wenn man so will, wobei es eigentlich auch mehr der Rahmen ist und nicht nur die konkrete Handlung darstellt.
Nee, genau. Das ist wirklich nur so die zeitliche Rahmensetzung eigentlich.
Inhaltlich
ist es schon auch wieder mehr so eine Charakterstudie.
Und erklärt halt eben, warum er halt so ein Reichtum anhäufen konnte und sowas.
Ja.
Also wie er halt seine Geschäfte macht oder was er überhaupt für Geschäfte macht. Aber genau,
also es gibt einfach außer diesen Charakteren noch einen Haufen andere. Wie gesagt, jeder hat irgendwie noch mehr Verbindungen. Es gibt ja dann zig irgendwie so Liebschaften von Nuki, mehr oder weniger ernsthaft sind die immer.
Ja.
Dann Jimmy eben, diese Frau und sein Sohn, das wird auch ausführlich thematisiert, ja, also das ist nicht so einmal kurz gezeigt, da gibt es dieses Problem und das war's dann, sondern das kehrt wieder. Genauso wie Jimmy, der dann ja eben weg muss, weil der Nuki ihn wegschickt.
Mhm.
Der verguckt sich ja dann erstmal noch in eine andere, in eine Hure.
Ja.
Ja, und dann gibt's halt einen Haufen anderer Kleinkrimineller auch, ja, also die um den El Capone rum sind oder die um Jimmy rum sind. Oder es gibt dann eben auch die anderen Bosse, was du jetzt eh schon gesagt hattest, ne, in Chicago, in New York.
Genau, es geht immer eben um diese Deals, die mit anderen Städten abgeschlossen werden, wer welche Straßen nutzen darf, wer wie viel von wem bekommt und ja, all das, was dazugehört. Und es geht eben auch um die Erhaltung der Macht, also um die, naja, Organisation des politischen Umfeldes, wenn man so will. Also
ja, genau.
Ich weiß gar nicht, war das jetzt direkt die Wahl des Präsidenten?
Das läuft so zeitgleich. Also es ist quasi Wahl des Präsidenten und die ist, glaube ich, kurz vor Ende der Serie dann schon aus. Also nicht ganz in der letzten Folge.
Genau, aber es geht eben hauptsächlich darum, wie eben Nucky auch seinen Einfluss geltend macht bei den Republikanern, wie er da aber auch irgendwelche Demokraten sozusagen für seine Interessen gewinnen kann und so wie er eigentlich als, naja, in Anführungsstrichen kleiner Mensch da irgendwie so das ganze politische Gefüge irgendwie so ein bisschen beeinflusst und das
es
eben
ist
nicht
ja dann
so wenig.
So, dass wirklich er eigentlich komplett die republikanische Seite unter Kontrolle schafft von sich eigentlich.
Ja.
Also er ist da wirklich, wenn er das sagt, dann ist das so.
Ja.
Also das kriegt er tatsächlich so weit hin einfach.
Ja.
Ja, und genau, das hast du eh gesagt, ne? So die Staffel, also es geht halt los in dieser ersten Staffel, wie die Prohibition einsetzt. Da ist so noch diese Goodbye-Alkohol-Feier in seinem Tanzschuppen, was Saloon, was auch immer.
ja, irgendwie sowas.
Und das findet während der ersten Folge statt und dann geht eben so der Schmuggel los, bis es dann so gegen Ende der Staffel zur Wahl des Präsidenten kommt. Und in der letzten Folge dann, glaube ich, erst ist auch in Atlantic City Wahltag, wo ein neuer Bürgermeister gewählt wird. Und auch da ist quasi der Ausgang der Wahl ist gar keine große Überraschung, ja, sondern da passiert das, was Snooki für zweckmäßig hält.
Genau, so wobei das eben jetzt auch alles nicht so geradlinig abläuft,
nicht, genau.
Sondern da sich dann auch viele Probleme irgendwie aufzeigen und entwickeln. Und also es ist schon auch so, dass eben Snooki und sein ja Konstrukt an irgendwelchen Personen, die ihm hilfreich sind, dass das alles so ein bisschen, naja, ins Wanken gerät und dass er da schon auch sich bemühen muss und da schon viel Zeit und Geld und sowas aufwendet, um all das so
genau, zu genau wie wir es gesagt erhalten. Hatten, eben zum Beispiel sein Bruder, flippt irgendwie mal aus, weil er es nicht mehr erträgt, dass er ständig im Hintergrund steht und wenn einfach mal so der Sheriff nicht mehr so ganz will wie du, dann ist es halt schon mal schlecht.
Ja.
Oder Jimmy baut irgendwie Scheiße und das fällt auf ihn zurück, weil er ist sein Chef.
Genau.
Und lauter so Problemchen und ja, das wird halt dann immer so erzählt.
Ja.
Das ist so im Wesentlichen die erste Staffel. Und jetzt die Frage aller Fragen. Wie fandst du es denn so, Henning?
Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen durchgeklungen vielleicht.
So ansatzweise, ja.
Nee, also ich war ja mal wieder, was heißt mal wieder, zum Glück mal wieder, wirklich schwer begeistert von der Serie, die ich vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte eigentlich.
Ja, du warst schon so ein bisschen skeptisch. Ja. Also wir hatten relativ früh, irgendwann mal habe ich schon diese Nachricht eben, dass da Scorsese und Buscemi und Prohibition, das war irgendwann weit im Vorfeld mal bekannt und HBO eben, und da habe ich schon mir irgendwie gedacht so, ach geil, ja, das wird's wieder, endlich mal wieder. Und da warst du noch nicht so richtig dabei irgendwie.
Ja, das war so, mal schauen, kann man ja irgendwann mal gucken und naja, ist vielleicht nett, ach so. Eilt nicht. Naja, und irgendwann halt angefangen und ich habe es auch echt relativ schnell geguckt alles. Ich meine, gut, 12 Folgen.
12 aber, geht, ja. Also wir haben beide gewartet, bis die Serie gelaufen ist, weil wir nicht wöchentlich gucken wollten irgendwie.
Nee. Und tat dem Ganzen aber, glaube ich, wieder gut, dass man es
so
mehr oder weniger am Stück gucken kann. Nee, aber die Optik, der Inhalt, die Darsteller, die Story überhaupt und keine Ahnung, also extrem sehenswert und man merkt dann eben auch, dass der Typ von den Sopranos, der eine Writer da
Terrence
eben
Winter.
Genau aktiv drin ist und natürlich ganz andere Zeit und alles, aber man merkt eben schon, dass das eine gewisse Klasse hat, die eben durchaus so mit Sopranos oder sowas vergleichbar ist, würde ich sagen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir hier extra aufgeschrieben. Ich finde, dass Sopranos echt noch eine andere Klasse ist, muss ich schon sagen. Ich habe es mir jetzt eben am Wochenende erst angeguckt, habe besonders lang gebraucht, wie gesagt. Henning hat schon gewartet, bis ich endlich mitreden kann.
Ganz lange.
Ganz lange, ja. Ich fand die Serie auch ab und zu so ein bisschen langatmig.
Nee.
Also, fandst du nicht?
Nee.
Okay. Ich habe mich so ein bisschen auch wieder an Mad Men zurückerinnert gefühlt, wo ich auch nicht sofort so wahnsinnig gefesselt war. Ich meine, ich bin da ja ein sehr anfälliger Mensch. Ja.
Mhm.
Aber ein bisschen hat es schon gebraucht. Aber ansonsten stimme ich dir auch völlig zu. Es ist extrem sehenswert, es guckt toll aus. Wobei ich auch, ich fand schon, dass man oft ziemlich krass gesehen hat, das ist alles Kulisse. Aber ich vermute eigentlich auch, dass das Absicht war, so vom Look her, weil irgendwie ist das auch der Look, den man mit dieser Zeit verbindet, so dieses ganz schnörkellose, klare, irgendwie geradlinige.
Ja, aber auch dieses, dass alles ein bisschen provisorisch wirkt und sowas, weil das
sind ja dieser Holzaufbau
da
an der Promenade und
genau
so.
Genau das.
Wobei, das ist auch irgendwie so eine Scorsese-Krankheit, irgendwie guckt es bei dem oft so aus.
Ja.
Er hat natürlich jetzt hier nur den Piloten gemacht, aber so vom Bildstil her, das hat schon sehr nach Scorsese immer ausgeguckt. Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint.
Nee, aber also langweilig oder langatmig, nee, fand ich es eigentlich nie. Also nee, bei
nicht, aber
Mad Men kann ich das ja absolut nachvollziehen und da bin ich ja immer noch nicht so richtig drin, weil wenn ich dann irgendwie ein, zwei Folgen Mad Men gucke, dann bin ich da schon wieder so ein bisschen raus und finde es dann erstmal wieder langweilig. weiß ich nicht, packt mich immer noch nicht, aber eben die Serie, also Boardwalk Empire, hat mich eigentlich so vom Intro an eigentlich komplett irgendwie gefesselt. Also,
ah ja, Intro ist natürlich ein guter Punkt, dass du ansprichst. Intro ist absolut fantastisch,
ja,
also richtig großartig.
Und irgendwie war das schon so, erste Folge, Intro lief und ich war völlig fasziniert. Weil ich finde die Zeit finde ich extrem spannend und
das geht mir genau.
Die ja Story, wie gesagt, also ich kann das immer nur wiederholen, also das ist halt eigentlich alles, was eben eine gute oder eine sehr gute Serie irgendwie ausmacht, ist für mich in der Serie vorhanden. Also von Charakteren, die detailliert beschrieben werden, über viele spannende Situationen, großer Rahmen, der eben auch die Folgen geschickt aneinander reiht, sodass du eben dieses ja positive Suchtverhalten wieder irgendwie entwickelst und alles schnell gucken willst und so.
Ja.
Also mir fällt da jetzt eigentlich fast nichts ein oder eigentlich gar nichts momentan, was ich jetzt so wirklich kritisieren würde.
Nee, das stimme ich dir auch zu. Also so ein Detail, was ich jetzt aber auch eigentlich nur beim Nachlesen mir gedacht habe, ich hätte mir fast gewünscht, dass man Nuki manchmal noch so ein bisschen rücksichtsloser, ein bisschen menschenverachtender gezeigt hätte.
Ja, aber
weil irgendwie kommt er mir fast ein bisschen zu sympathisch rüber. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der, auf dem das passiert, nicht noch ein bisschen mehr Arschloch war. Aber das mag auch einfach dran liegen, wie sympathisch ich Steve Buscemi finde.
Ja, aber er ist doch schon so ein sehr zwielichtiger Typ.
Also ja, nee, klar, auf jeden Fall. Ich hätte es nur ab und zu, dürfte es noch ein bisschen düsterer für mich sein.
Ja.
Aber Kleinigkeit,
ja,
absolut. Also ich meine, Steve Buscemi hat ja auch den Golden Globe gekriegt, völlig zu Recht. Also
absolut, ja.
Das ist einfach, aber es hat schon auch, mittlerweile klingt ja dieser Spruch schon eher ausgelutscht, aber mein Eindruck ist, dass das auch so die Rolle für ihn ist.
Das ist perfekt. Auch so mit seinen Gesichtszügen und seinem Auftreten und allem, das passt schon echt hervorragend.
Was ich mir dann gedacht habe, was vielleicht für mich auch so ein bisschen problematisch war an der Serie, um so einen schnellen Einstieg zu finden, ich hatte, oder ich habe auch immer noch, bin ich mir noch nicht so sicher irgendwie, wo ich da jetzt meine Sympathie hin verteilen soll. Also ich tue mir sehr schwer, da so meine Seite zu finden quasi.
Ja, aber das liegt, glaube ich, eben auch daran, dass das eigentlich keine Seite sympathisch sein soll.
Richtig, nee, sollte auch nicht. Aber das ist schon ein bisschen was anderes, weil zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, bei Weeds jetzt eben oder bei Breaking Bad hast du ja sofort diesen, ja, die können ja nicht anders, die müssen ja zack und
Problem
gelöst. Ne?
Klar.
Das gibt's hier nicht, weil er ist halt organisiertes Verbrechen einfach, ja, da gibt's gar nichts drum rumzureden. Und auf der anderen Seite sind halt die, in Anführungsstrichen, Guten, so diese total geisteskranken Fundi-Christen irgendwie.
Ja.
Das geht halt auch nicht.
Naja, aber das ist halt auch so ein generelles Problem eben bei diesem Thema Alkoholschmuggel. Du hast halt zwar irgendwie so eine Straftat, aber du hast ja in dem Sinne keine wirklich Betroffenen davon oder sowas. Also eigentlich profitieren in der Serie ja alle davon. Also er verdient halt damit einen Haufen Kohle, zwar illegal, aber er macht ja auch mit dem Geld irgendwas und bietet den Leuten in Atlantic City auch irgendwas und unterstützt irgendwelche bestimmten Leute und so weiter. Also es ist ja irgendwie nicht so, dass du jetzt ein klares Opfer hast, was sozusagen unter seinem Handeln irgendwie leidet, weil eben dass diese Prohibition, Gesetzgebung halt so, naja, das heißt irgendwie auferlegt hat, keine Ahnung. Also war jetzt halt einfach so eine Konsequenz, dass eben Alkohol weiterhin getrunken werden will und er das jetzt halt, die weitere Verteilung übernimmt und davon halt natürlich persönlich profitiert, aber eben, trotzdem auch andere Leute dabei bedenkt.
Tja.
So irgendwie.
Prohibition, hast du ja jetzt gesagt, mal so allgemein. Ich finde, du hast ja schon gesagt, dass du die Zeit spannend findest, sicher eben auch in dem Kontext, ne?
Ja, klar.
Ich finde es auch extrem spannend und ich bin ja da, ich weiß nicht, also ich würde heute nicht da gegen Prohibition stimmen, insofern bin ich da etwas auf verlorenem Standpunkt vermutlich. Lustig fand ich, als ich ein bisschen in der Wikipedia so geguckt habe heute, da geht der Absatz zu irgendwie geschichtliche Entwicklung oder so. Jetzt, wir sprechen natürlich bei Prohibition immer über diese Prohibition in den Staaten da in den 20er, 30er Jahren. Der erste Satz ist: Den Anfang machte die Einführung der Bierbraukunst in der neuen Welt durch die deutschen Einwanderer. In Zukunft, liebe Deutsche, können immer noch sagen, dass Hitler aus Österreich kam, aber das haben wir verbockt.
Ja.
Oh Mann.
Aber
und ich finde auch sehr spannend, dass ja irgendwie das so eng verzahnt mit der Einführung des Frauenwahlrechts in den Staaten war, ne?
Ja, aber war das jetzt eben wirklich so irgendwie miteinander groß verknüpft oder war das?
Ja, schon. Also die Frauen haben sich da sehr stark für gemacht. Also teilweise.
Also so wie in der Serie wird es ja auch relativ eindeutig, dass eben so die Frauen oder die weibliche Bevölkerung eben von Atlantic City schon irgendwie dieses das Alkoholverbot halt befürwortet und im gleichen Zuge eben so ein gewisses Selbstbewusstsein bekommt, was eben dann schon eben dazu führt, dass sie auch wählen wollen und sowas. Mhm. Aber ich weiß eben nicht, ob es jetzt komplettes ob das jetzt auf alle zutrifft, auch andere Staaten,
Städte und so. Nee, sicher nicht auf alle. Ich meine, es wird ja auch in der Serie gezeigt, zum Beispiel diese, wie heißt sie mit Vornamen? Margaret?
Ja.
Schroeder, die er sich da ja quasi doch dann so relativ ernsthaft anlacht, der Nuki. Die ist ja eigentlich in dieser extremen, wie heißt es, die Vereinigung von Frauen pro Abstinenz oder
was irgendwie sowas.
Die eben da sowohl pro Frauenwahlrecht als auch für die Prohibition eben sich stark machen.
Ja.
Und trotzdem nimmt sie ja von ihm auch ab und zu mal einen Drink an.
Ja.
Also das ist alles nicht so eindeutig, aber es ist halt zeitlich wirklich fast gleich eingeführt worden, Frauenwahlrecht in den Staaten und die Prohibition. Hm. Tja, also ich glaube, ich hätte so Prohibitionsagent, da wäre ich voll dabei. Genauso wie ich heute, wenn alles irgendwie nicht klappt, dann gehe ich einfach zum Ordnungsamt und lasse meine Frust an anderen raus. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also hier, räum mal den Dreck weg, Junge, und sonst so einen Strafzettel austeilen, toll. Aber ein Ziel der Prohibition war ja, die Kriminalität zu senken. Hat super geklappt. Das sieht man auch toll in der Serie.
Ja, aber die Serie stellt das ja auch wirklich so dar, als wenn das ein Vorhaben gewesen wäre, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich kenne mich leider jetzt nicht genug aus oder habe mich da jetzt auch nicht groß eingelesen, inwieweit das jetzt wirklich auch eine Zeit lang irgendwie Erfolg hatte oder was jetzt im Detail dazu führte, dass man das jetzt wieder abgeschafft hat, das ganze Gesetz. Also es ging
kann ich hier schon ein bisschen was erzählen.
Ja.
Also es hatte Teilerfolge. Es gab schon so, gerade eben im medizinischen Bereich gibt es einfach Entwicklungen und Beobachtungen, die unmissverständlich sind, die auch niemand groß überraschen. Ja, ich meine, Alkohol ist nun mal irgendwo giftig, ja, wenn du zu viel trinkst vor allem.
Ja.
Da gab es einfach gewisse Sachen, irgendwie Leberzirrhose oder so ist zurückgegangen. Bla, klar, logisch. Aber es ist halt so echt das exakte Gegenteil von einem der Hauptgründe geschehen, was die Kriminalität angeht, sondern die ist floriert, die hat richtig einen Boom erlebt und so dieses große organisierte Verbrechen, das ja bis heute überlebt hat und irgendwie jetzt einfach Heroin und sonst was schmuggelt, das ist dadurch entstanden in weiten Teilen. Ja, also diese Al Capone und so Geschichten, diese Netzwerke, die haben sich dadurch entwickelt, weil die da einfach auf einmal Unsummen an Geld umgesetzt haben, was im Vergleich zu dem, was Kriminalität davor eingebracht hat, einfach enorm viel mehr war.
Naja, gut, klar, nachvollziehbar.
Und sie hatten halt irgendwie landesweit, gab es 2300 so Prohibitionsagenten. Und es ist halt nicht so wirklich viel, ja, wenn du so ein ganzes Land und alle Grenzen kontrollieren müsstest.
Ja, und eigentlich will jeder trotzdem irgendwie sein Fusel haben. Und
eben,
das auch. Ist ja also egal, ob jetzt irgendwie, ob durch alle Gesellschaftsschichten irgendwie durch. Also dass eben der Bedarf oder der Wille irgendwie sich doch noch Schnaps zu kaufen, war ja irgendwie da, bei allen.
Natürlich, ja. Und sie haben halt auch diese Agenten, die waren schlecht bezahlt und von daher besonders auch leicht bestechlich natürlich.
Klar.
Und aber sicher, ich meine, du findest wahrscheinlich keine 2300 Menschen heute in Deutschland, die hundertprozentig hinter Prohibition stehen würden. Also sollst du dann da ordentliche Aufpasser finden, sehr logisch. Und interessanterweise galten aber auch sowieso bloß Getränke mit mehr als 0,5 Promille oder so.
Prozent.
Also das andere war eh nicht verboten.
Naja, gut, aber das trifft ja eigentlich auf alles Alkoholische zu, oder?
Da kenne ich mich jetzt wieder nicht so aus, aber mag sein. Gibt's da nicht auch? Keine Ahnung. Und wieso das dann quasi gescheitert ist, um das noch kurz abzuschließen, so, es hat sich eben dieses Verbrechen, das da, dieses Business, das sich da entwickelt hat und auch die Bekämpfung, der Kampf zwischen diesen beiden Welten ist irgendwie zunehmend auch in die Bürgerschaft einfach gekommen, ja, so auf offener Straße. Ist ja auch wieder gerade so El Capone-Thema, ja, wo der das ja wirklich bis zur Spitze getrieben hat. Da hatten die Bürger auch einfach keinen Bock mehr drauf. Also das war gar nicht mal so sehr unbedingt jetzt nur von wegen, wir wollen wieder unseren Alkohol, sondern da war echt ein ganz massiver Anteil. Wir haben keinen Bock mehr auf den Stress damit. Und dann gab es natürlich aber auch einfach die von vornherein immer gegen Prohibition waren und irgendwie Kriegsrückkehrer, die sich gedacht haben, was ist denn hier kaputt, kann man nicht mal in den Krieg fahren. und so ist es halt dann wieder eingebrochen letztendlich. Ja. Es ist extrem faszinierend. Muss ich mir mal irgendwie eine NTV-Doku dazu haben.
aber das wird die Serie sicherlich in den nächsten Staffeln irgendwie noch weiter intensiv backen, das Thema.
Das bleibt zu hoffen, genau.
Aber ich lese ja gerade noch vom Opium. Das fand ich auch herrlich. War doch auch in der Serie mehrfach, dass sie dann von irgendwelchen chinesischen Opiumhöhlen
redeten.
Oder dass die ja auch dieses Zeug, was sie da getrunken haben, was eigentlich auch so eine völlig, keine Ahnung, so eine ganz harte Droge eigentlich wäre, sie da als Schmerzmittel mal so nebenbei sich reingepfiffen haben und so.
Ja.
Sowas finde ich immer faszinierend, was da halt total typisch und normal war. Da hat niemand halt was gesagt, dass wir jetzt irgendwie Hustensaft und die hauen sich da halt irgendwas, sonst was rein. Also das ist auch immer interessant bei so einer Serie, wenn dann solche kleinen Details dann irgendwie zu bemerken sind.
Ja, einfach wie sich die Zeiten gewandelt haben.
Genau.
Ja. Gut, so, dann ein winziger Schnipsel noch zum Schluss. Ich hatte ja so diesen etwas künstlich wirkenden Stil irgendwie angesprochen und wer sich so für den Stil der Serie an sich interessiert, da gibt's ein sehr sehenswertes Video auf Vimeo, irgendwie von der Special Effects Firma, die da eben die Promenade dann mit Strand und Wasser auch noch ausgefüllt haben. Oder diesen furchtbar aussehenden Kriegsversehrten.
Der da irgendwie das halbe Gesicht irgendwie weggeschossen bekommen hat.
Genau, und der, wie das eben alles so entstanden ist, da gibt es ein ganz nettes Video, das verlinken wir. Und dann haben wir aber erstmal genug gesagt zu Boardwalk Empire. Auf jeden Fall von uns beiden absolute Sehempfehlung.
Jo.
Genau, dann Eigenfeedback. Haben wir noch einen Film, genau. Due Date, den hat Sebastian hier vor einer Weile schon vorgestellt.
Er fand ihn ja nicht so gut.
Er war nicht so angetan, nee. Also, aber ich habe gesehen, er hat 7/10 vergeben.
Okay.
Also,
ich glaube, ich habe ihn noch nicht bewertet, aber ich glaube, ich würde weniger geben.
Okay, dann erzähl doch du mal.
Also
der Film mit Zach Galifianakis und Robert Downey Jr.,
genau,
die von einem Ende der Staaten ans andere müssen.
Genau, die wollen fliegen, kriegen sich irgendwie in die Haare, dürfen dann nicht mehr fliegen und werden dann dazu gezwungen, zusammen im Auto die Strecke zu bewältigen.
Genau.
Und Robert Downey Jr. spielt halt einen edlen Geschäftsmann.
Ja, so ein Schicken.
Und
er heißt Peter Hyman, passenderweise. Ja.
Und Galifianakis spielt so einen völlig kaputten, wirren Typen.
Naja, er spielt halt da dann wieder das, was er immer spielt.
Genau, einen 23-jährigen Wilden.
Ja.
Wie er mehrfach betont. Gut, aber Es war eigentlich nur sehr selten witzig.
Fandest du?
Fand ich.
Okay.
Ich fand's zwar durchaus okay, also war, so kann man sehen, aber irgendwie insgesamt, ich fand auch nicht, dass Robert Downey Jr. die Rolle so wirklich gut verkörpern konnte.
Okay,
also so aus diesem Comedy-Gesichtspunkt und soll ja eigentlich irgendwie witzig wirken und so. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die nicht so richtig harmonieren und dass das irgendwie keine so richtig runde Sache ist.
krass. Also es habe ich ganz das gegenteilige Gefühl. Ich fand es beides perfekt besetzt und eine Harmonie, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe.
Nö.
Okay.
Ja, interessant. Da liegst du also leider voll daneben.
Ja, das kann ja auch mal passieren. Nee, ich habe mich wirklich kaputt gelacht teilweise. Also so ganz simple Sachen irgendwie am Anfang, als er dann auf diesem Parkplatz steht. Mhm. Und dann so, ja, okay, dann fahre ich halt mit, ja, steig ein und dann fährt er davon. Mhm. Ja, ich fahre fix und fährt davon. Das ist so geil.
Aber du hattest vorher auch schon getrunken.
Ja, nee, ich war auch schon wieder nüchtern. Ich habe auch überlegt, weil ich hatte eben, aber ich habe vermutlich einfach jetzt schon meine Ansprüche so krass runtergeschraubt, damit ich nicht von dem Film enttäuscht werde, dass ich dann quasi wieder positiv überrascht war.
Ja,
ich weiß nicht, ich finde auch einfach so das Timing, also er ist natürlich sehr absurd. Ich habe auch mir so ein paar negative Höhepunkte rausgeschrieben, irgendwie so als der Hund zu masturbieren anfängt. Mhm. Ah. Oder natürlich irgendwie dann so dieser Crash von der einen Brücke runter oder als sie dann in Mexiko, also das war natürlich alles irgendwie ja, zu viel. Ja.
Das war dann schon so übertrieben, dass es weder lustig noch irgendwie nett skurril oder irgendwas war. Das war einfach
nur aber, so völlig. Aber es waren für mich so die einzigen Sachen, die gerade so über der Grenze waren und der Rest fand ich hat sehr, sehr gut gepasst. Also zum Beispiel auch, als sie dann bei diesem drogendealenden Pärchen ist es ja gar nicht, ist, wo er dann bei den Kindern sitzt und der Junge schmeißt ihm das Ding drauf. Das ist einfach herrlich. Ich finde, dass Todd Phillips ein gutes Gespür für Timing hat, weil es ist alles sehr bescheuert und irgendwie quatschig, aber es ist nicht zu schnell. Also ich habe mich irgendwie immer wieder ganz gut an den quasi normal laufenden Film nach einer Pointe drauf eingestellt und dann kam das nächste. So einfach vom Timing her ganz gut. Todd Phillips, der ja Hangover und Oldschool und was?
Ja, aber Oldschool fand ich toll. Finde ich
ja,
toll.
Ja, du fandst alles toll, was er bisher gemacht
Hangover
hat.
Hangover fand ich toll. Finde ich toll.
Einen vergesse ich gerade noch. Ne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auch so aus der Kategorie.
Aber denn, also ich weiß nicht, vielleicht war es mir dazu dann wieder nicht albern genug oder so. Also, dass wir dann noch mehr auf dieses irgendwie alberne und so plumpwitzige oder sowas hätte machen müssen. Also
mag sein. Also, ich bin sehr froh, dass ich anscheinend echt exakt in der richtigen Verfassung war für den Film. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Ich fand auch, dass es ein geiler Soundtrack war. Aber sowas fällt dir
ja, das war auf jeden
ist Fall. Ist dir aufgefallen, wo wir bei Details sind, er hat doch, also Zach Galifianakis, wie heißt er? Ethan Chase ist sein echter Name und er nennt sich Ethan
Tremblay.
Genau. Ja. In den Credits taucht er seltsamerweise als Tremblay auf und nicht als Chase.
Hm. Ja. Okay.
Ja, unwichtig. Aber was ich lustig fand, mir ist echt erst so gegen Ende des Films klar geworden, warum der Film Due Date heißt. Das ist mir dann so wie Schuppen von den Augen. Es ist, kannst du's, weißt du's, was Due Date eigentlich bedeutet im Kontext des Films?
Ist das, heißt Due Date nicht hier Dings Stichtag oder was? Oder
er sagt man im Deutschen Stichtag dazu, das wäre
also das, doch, das ist gewesen. Doch das deutsche Untertitel oder hier Subtitel.
Ja, auf
oder,
Deutsch
oder?
Heißt das Stichtag und Due Date bezeichnet den Termin, wann sie entbindet.
Ja, genau.
Also genau, das sagt man im deutschen Stichtag?
Weiß ich nicht, also.
Du kriegst nicht so oft Babys, okay.
Könnte Stichtag heißen.
Ich glaube, es könnte schon stimmen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe das echt erst so ewig nicht gerissen. Ich meine, dass das so eine Frist ist, das ist klar, ja. Due, das weiß ich ja, aber das Due Date
aber tatsächlich das eben. War halt auch so irgendwie. Dafür war mir wieder ein Robert Downey Jr. überhaupt nicht irgendwie panisch genug oder. Durchsetzungsfähig gewillt, irgendwie jetzt unbedingt da pünktlich zu sein und sowas.
Er hat aber ja gar keinen großen Stress, weil das doch sowieso nicht geplant die Geburt ist.
Naja, aber das war halt hier schon ein konkreter Zeitpunkt, ne?
Ja, aber das war ja immer gut in der Zeit.
Ich weiß.
Ja, naja. Gut. Nee, ich habe auch alles. Ah ne, eins noch. Ist dir aufgefallen, als er mit seinem Mobiltelefon ein Foto macht, was da für ein Sound gekommen ist?
Nein.
Das ist derselbe Ton, der kommt, wie wenn wir mit unserem Mobiltelefon ein Foto machen, aber er hat nicht unser Mobiltelefon. finde ich auch echt krass irgendwie, dass sich mittlerweile dieser iPhone-Foto-Verschluss-Sound als der Standard so schon etabliert hat, dass man den als Soundeffekt da reinschneidet, auch wenn ein anderes Handy
benutzt. Ich habe da ja eben alles lautlos. Ich kriege das ja sowieso nicht mit. Aber
ja, das stimmt,
toll. Ich auch. Muss ich mal anhören.
Ja, aber den kennst du trotzdem.
Ja,
den
wahrscheinlich, klar.
Natürlich. Und einen Wilhelm Scream hatten sie auch eingebaut, als sie über die erste Schanze da gefahren sind. Naja, okay, also ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und du nicht, okay, schade.
Nö, aber war okay. Also war okay. Kann man sehen, ja.
Alles klar. Dann Eigenfeedback durch. Feedback gab es nicht so wahnsinnig viel letztes Mal. Ihr wisst, liebe Freunde, Applaus ist das Brot des Künstlers, hat schon Bela B. so schön formuliert. Aber es wurde gefragt in den Kommentaren, ich zitiere einfach mal, wieso kann ich euch eigentlich nicht liken? Ich habe manchmal nach einer Folge nicht unbedingt was Kommentierenswertes zu sagen, da käme der Knopf dann ersatzweise ganz praktisch. Habe ich auch schon in den Kommentaren geantwortet. Das liegt im Prinzip nur daran, dass das Zusatzaufwand ist, den irgendjemand übernehmen muss. Und ich versuche immer den Aufwand möglichst gering zu halten, ja, weil das einfach psychologisch ganz clever ist. Je weniger Aufwand das ist, so eine Folge zu machen, desto angenehmer ist das alles irgendwie. Hm. Und ich hatte das auch, bevor ich meinen Facebook-Account gelöscht habe, was das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher machen würde, dass ich gar keinen solchen Account mehr habe, mal angeguckt. Von der Integration her, das geht schon, aber so richtig toll ist das auch nicht. Und ich bin mir nicht so sicher, wie viel Akzeptanz dann so dieser Like-Button finden würde. Ja. Und wenn der jetzt irgendwie da zweimal pro Folge gedrückt wird, ist das für mich nicht zweckmäßig, auch wenn wir uns natürlich freuen, dass irgendwie manche den drücken wollen würden. Darum eben mein Angebot, ich habe jetzt mal so die Sachlage erklärt, wenn sich jetzt rausstellt, dass ganz viele von euch da Lust drauf hätten, dann ist es schon so, dass ich auch schon feststellen durfte, dass die Wirkung, was Publikumsneugewinnung angeht, nicht so verkehrt ist. Also, wenn sich einige Leute finden, die sagen, ja, das würde ich regelmäßig gerne machen, dann kann ich mir das schon nochmal angucken. Aber da müsstet ihr quasi jetzt erstmal in Vorleistung gehen. Genau, das war das eine. Was noch angesprochen wurde in den Kommentaren, irgendwie schon wieder Probleme mit Kommentieren vom iPhone aus. Ich habe es dann nochmal probiert, es sollte mittlerweile gehen. Ich habe da schon intensiv auch mit Discos rumgeschimpft und mich rumgeärgert, aber es müsste eigentlich funktionieren. Genau, und irgendwann bis 2015 bastelt Sebastian dann eine iPhone-App.
Ja.
Genau. Ja, das war es aber auch dann schon zum Feedback. Und das war es dann auch schon mit der Folge, oder?
Schon ist gut. Ich glaube, wir sind schon wieder länger dabei als geplant, oder?
Es ist recht lang, ja. Aber ich denke, auf jeden Fall Boardwalk Empire hat das auch mehr als verdient.
Ja.
Du hast ja, wie oft haben wir das jetzt schon verschoben?
Ich weiß
nicht. Fünfmal.
Ja, ja. Lang. Also ich wollte das ja schon lange machen.
Ja.
Ich durfte ja nicht. Nein.
Genau, gut. Also ja. guckt mal Boardwalk Empire, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, natürlich, kommt mal auf unsere Webseite unter watch-th.is und lasst uns 5 Kommentare da. Oder klickt mal in den Chat, wenn ihr Lust habt. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche schon wieder. Auf jeden Fall nicht zu viel Schrott schauen. Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Gut. So, auf Knopf drücken. Jo. Läuft. Yep.
Okay, wir schießen alle, sobald ich los sage. Ja, schön. Man shot for eating popcorn too loudly during Black Swan. Alter Schwede.
Ja, steht da noch mehr.
Hui. Und was, er hat ihn erst danach erschossen, weil er die Leute nicht während dem Film stören wollte. Oh Gott, das gibst du nicht. Okay, was hat man sonst hier? Bla, Filmposter. Nein. Ja, alles nicht so spannend. Ich hoffe, du bist nicht traurig, weil ich heute spiele ich nichts ein. Ich habe nicht mein Setup so umständlich verstellt wie letztes Mal.
Schade, ich dachte, du machst das jetzt regelmäßig. Du
willst wieder die Jeopardy-Musik hören. Jetzt, wo Watson gewonnen hat.
Ich habe es immer noch nicht gesehen. Hast du gesehen?
Ja, ich habe es mir schon angeguckt. Aber
und total so toll.
Also ich fand am erstaunlichsten irgendwie, wie können Menschen normal Jeopardy angucken? Echt, das ist mir unbegreiflich. Also klar, jetzt das Event, okay, aber so, dass man das regelmäßig guckt, nee, wirklich nicht. Sowas stinklangweiliges Wahnsinn, echt.
Ja, irgendwie die Hochphase der Quizshows ist irgendwo vorbei, ne?
Ja, doch. Oh, nee, ist alles nicht so spannend. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe ja eh im Tumblr hier so mein persönliches Highlight gepostet gehabt mit dem Spruch von dem anderen Kandidaten. Das war schon ganz lustig, aber.
Ja, ich habe irgendwie noch ein paar Bilder oder irgendwie so einen 30-Sekunden-Clip oder sowas mal gesehen, aber ja, weiß nicht. Interessiert mich jetzt auch alles nicht so.
Nee, hast du auch nicht besonders viel verpasst. Gut. Ja, nee, dann. Das ist 59, ne? Okay, ich muss noch meinen Textfile mit den ganzen Witzen aufmachen. Sonst vergesse ich wieder alle. Ja. Aber es ist krass, irgendwie, mir kommt das ewig lang vor seit der letzten Aufnahme, aber es sind 10 Tage. Also zumindest
11.
Letzte, ja, 11, ne? Weil wir am Abend davor aufgenommen haben, aber mir kommt es echt vor wie ein Monat oder so, schon krass.
Ja, ist, ja, weiß ich nicht, war jetzt irgendwie die Tage frei und so und.
Mhm. Da fühlt sich die Zeit gleich wieder länger an. Oh. Und es war natürlich Valentinstag dazwischen, hast auch einen schönen romantischen Tag verbracht.
Das, ja. das war ganz bezaubernd, ja.
Verstehe. Okay. So.
Valentinstag, ja, Prüfung, glaube ich. 14. oder wann war das?
14.
Letzte Woche, ne?
Was war?
14. Ja, das war letzte Woche Montag.
Montag, ja, dann hatte ich da auch Prüfung.
Da war ich, ja, Prüfung und Gespräch mit dem Prof. Und war irgendwie ein ganz.
Ach stimmt, hattest du nicht irgendwas erzählt, von wegen, dass der jetzt dir eine sehr gute 2,7
ja, oder genau, irgendwas? Ja, genau, eine sehr gute 2,7. Und wir wieder auch alle so, besser als eine schlechte 2,3. Haha. Nee, aber im Endeffekt war es sogar logisch, also weil er hat das mit so einem Punktesystem gemacht. Aha. Und hat halt uns die Höchstpunktzahl gegeben, die du noch mit 2,7 bekommst.
Ah, okay.
Was bei mir denn dazu führte, weil ich eben halt auch noch eine Klausur in dem Fach geschrieben habe, dass ich auf 2,3 noch gehoben werde.
Ah, okay. Na gut, immerhin. Na ja, gut, aber dann macht natürlich die Formulierung auf einmal auch Sinn.
Ja, aber die Formulierung macht halt auch nur Sinn, wenn du irgendwie dann noch ein, weiß nicht, noch zwei erläuternde Worte dranhängst. Ja, so eine sehr gute 2,7 in Klammern durch Punktevergabe oder Punktebewertungssystem oder irgendwie sowas.
Wir haben auch so einen Prof, der so echt so ein Wort E-Mails schreibt. So, okay. Nicht mal Name, andere gar nichts. Okay.
Ja.
Oder auch unser Betreuer während jetzt dem geilen Praktikum-Dings. Dem haben wir auch mal irgendwie so ewig lange Mail geschrieben. Hier, wir kommen mit dem und dem nicht zurecht. Es tut nicht so, wie es soll. Wir hätten die Alternative und wir haben das schon im Internet gefunden dazu und wir würden das jetzt so machen. Was meinst du denn dazu? Hast du irgendwie Einwände, bla? Und er hat auch bloß so, ja,
okay,
also macht. Völlig nicht helfen. Und natürlich mit der geilen Signatur unter der E-Mail, gesendet von meinem Android-Mobiltelefon mit K9-Mail.
Ja.
Ach, war ein Quell steter Freude. Ja. So, okay, jetzt habe ich auch die Termine. Das vergesse ich in letzter Zeit immer.
Achso, ah, da haben wir.
Seit es so theoretisch so einfach geht, denkt man nicht mehr dran, dass man es vorher noch machen muss. Okay. So. Und ach, verdammt, ich habe wieder mein iPhone auf automatisch sperren gestellt. Aber mir ist jetzt am Wochenende, als ich nach München gefahren bin, aufgefallen, dass echt der Akku schon krass schlechter wird. Zumindest wenn man es so intensiv benutzt wie ich.
Ich habe meins von Samstag auf Sonntag. Irgendwie, ich habe es um 18 Uhr oder sowas geladen. Samstag und Sonntagmittag war es im Prinzip komplett leer.
Ja,
ich glaube, ich hatte irgendwie in der Zeit 6 oder 7 Stunden Benutzung.
Ja.
Aber nicht telefoniert, also irgendwie nur anderen Kram mitgemacht. Und echt, hatte mich überrascht, weil sonst habe ich eigentlich immer so 2-3 Tage, wenn ich es jetzt nicht ganz intensiv nutze. Also, so 2 Tage schaffe ich schon meist.
Ja, doch, ich auch meistens. Klar, ich meine, wenn ich da 5 Stunden im Zug sitze, dann benutze ich es da auch irgendwie 4 Stunden.
Aber es ist schon nervig. Also, ich meine, das Ding ist nicht mal ein Jahr alt und ich glaube schon, dass man nach einem Jahr oder anderthalb Jahren müsste man einen neuen Akku eigentlich mal haben. Nur die Kacke ist ja auch, du kannst ja auch nicht auslesen, wie viel Zyklen das Ding hat und wie da der Status ist.
Gibt's da keine tolle App für.
Ja. Doch, diese ganzen Akku-Optimierungsdinger. So.
Natürlich,
ja, also genau. Tipps, so, hey, RAM freigeben,
wenn wie du damals bei Windows, ja, die geilen Programme, die sich den RAM gekrallt haben.
Völlig schwachsinnig. Nee, egal.
Vorhin auch wieder einen ganz tollen App-Store-Kommentar gelesen. Da muss ich nachher mal gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, aber ich war halt auch, genau, irgendwie von, und ging mein Zug 12:30 oder so. Hm. Bin ja dann direkt noch heimgefahren, war dann irgendwie um 2:30 in der Nacht oder so wieder daheim, also sagen wir mal 12 Stunden.
Ja.
Und ich bin hier mit 2% Restakku zur Tür rein abends.
Ja, relevant ist ja eigentlich immer diese Zeit benutzt oder eben Standby. Also wobei diese Benutzzeit kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich habe, also es wurden halt irgendwie knapp 7 Stunden oder 6 Stunden irgendwas angezeigt. Hm. Und ich habe das Ding nicht 6 Stunden in der Hand gehabt.
Nee, ich habe auch die meiste Zeit eigentlich sogar nur Podcasts oder Musik gehört. Also sogar, ich schalte dann im Zug sogar extra immer in Flugzeugmodus, weil es ja schon so viel Strom kostet, allein wenn du da von Funkzelle
zu Funkzelle
durchrauscht.
Ja, klar. Wenn er da hier ist, versucht er irgendwelche UMTS-Zellen zu finden. Ja,
nervig. Hm. Okay. Gut. Fein. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe auch echt immer noch, wenn ich so dieses HBO-Logo und diesen Sound, ja, ich erwarte dann nach wie vor das Sopranos-Intro danach einfach.
Ist weil du aber halt auch irgendwie keine andere HBO-Serie hast, die so umfangreich ist wahrscheinlich, oder?
Nicht, dass ich wüsste bis jetzt, nee.
Doch, wobei The Wire ist ja das gleiche, aber das hast du immer noch
nicht gesehen. Ah ja, gut, stimmt, okay. Aber ich weiß nicht, Sopranos ist einfach, oh Gott. Also ich glaube ja, dass ich jetzt meine Mom irgendwie so weit habe, dass sie Sopranos guckt. Ich habe ihr schon gesagt, wenn sie ernsthaft irgendwie anfängt und ihr taugt, dann soll sie sofort Bescheid sagen, dann setze ich mich in den nächsten Zug und wir gucken das dann alle zusammen durch.
Durch, dann halt mal 2-3 Wochen nichts anderes machen.
Ja.
Und dann halt jeden Tag 3-5 Folgen.
Naja. Sopranos sind ja 6 Staffeln zu 12 Folgen.
Ne, die letzte hat 24, doppelt so viele, glaube ich, oder 20. Echt?
Ah, okay, dann sagen wir also 7 Staffeln zu 12 Folgen, das sind dann 70, 84 Folgen.
Ja, jeweils knapp eine Stunde. Lass es insgesamt irgendwie 75, 80 Stunden sein oder so.
80 Stunden, dann hast du
24 Stunden am Tag.
Sagen wir mal. Naja, das kriegst du auf eine Woche geguckt, wenn du es drauf anlegst. Weil meine Mom guckt fast so schnell wie ich. Das ist sehr extrem. Die hat jetzt auf unter einer Woche hat sie Breaking Bad weggeschaut. Ich bin sehr stolz. es war sehr lustig auch irgendwie so. Also ich hatte ihr zunächst letztens mal Dexter nahegelegt und hat sie dann schon so nach 2 Folgen gesagt, ah, das ist ja krank und was guckst du da nur und so. Und dann, naja gut, dann guck halt mal Breaking Bad. Und da dann auch, sie hat irgendwie an einem Abend dann, so jetzt fange ich mal an, guck irgendwie so 1-2 Folgen und tags drauf, ich, keine Ahnung, wieder bis Mittag gepennt und guck halt dann so nach dem Aufwachen erstmal aufs iPhone, SMS und so eine riesig lange, episch lange SMS, ja so, ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie, glaube ich, nicht so auch meins. Wir haben da schon einen sehr unterschiedlichen Geschmack offenbar und das ist ja schon wieder so abartig, weil es ja am Anfang um diesen Typen geht, den sie quasi umbringen müssen.
Ja, ja, klar.
Und ja, überhaupt. Und sie guckt jetzt mal noch 2 Folgen, aber sie glaubt irgendwie nicht. Und ich habe halt nur so, schon wieder, ja, verdammt, und ignoriert. Und dann so irgendwie 6 Stunden später abends dann so, oh Gott, ich brauche Staffel 2, bitte.
Ach ja. Ja, aber das ist ja wie bei Breaking Bad, glaube ich, auch relativ, also wie so typisch, man muss erstmal reinkommen und man erstmal anfangen.
Ja, es ist ein harter Einstieg
auf jeden Fall. Und denkt so, Aber ich finde das auch immer herrlich, wenn dann irgendwelchen Leuten was empfiehlst und sagst, hier, ey, guck mal, Dexter oder sowas. Und dann, boah, ich weiß nicht, so mal irgendwie eine Folge hier beim Durchsappen entdeckt oder sowas. Auch so ein Teil repräsentativ, wenn du halt irgendwie durchschaltest und dann eine angefangene Folge irgendwie 10 Minuten lang guckst und denkst, nee, ist glaube ich nix. So, ja, gut.
Oh, guck mal, es ist jemand im Chat.
Ich weiß. Ich
hört uns bei der Aufnahme und du sagst gar nichts.
Nein.
Okay. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, richtig. Ja, wieso willst du nicht Flash deinstallieren?
Weil ich doch die ganz Gutenberg-Zitate hier da nicht hin und her schieben kann.
Du meinst mit dem geilen Slider. Ja. Das war echt das Geilste, was das Spiegel in dem Jahr bis jetzt gebracht hat.
Echt so.
Das war
gleich, ja. gleich. Immer noch irgendwie.
Wie so, wie Hummer, so Bettchen rauf, Bettchen runter, ja. Nur noch dümmer, echt.
Ja. Oh Gott. Aber ich habe das auch lange mich damit beschäftigt, weil ich fand das so merkwürdig, wenn die Zeilen sich halt verschoben haben, oder der Wortabstand sich verschoben hat. Dabei waren ja exakt die gleichen Wörter irgendwie in einer Zeile. Ja, die müssen das irgendwie zum ganz komischen Blocksatz oder so gemacht haben, ich weiß es nicht.
Ja, extra irgendwie den Buchstabenabsatz verstellt
oder so. Er hat mich verwundert. Nee, aber das ist schon toll und deshalb braucht man natürlich Flash.
Nee, also ich kann dir gar nicht sagen, wie viel besser mein Computer ist, seit ich Flash runter habe, aber jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, ich kriege das immer nur krass. Mit, wenn im Hintergrund sich irgend so ein Werbepop-up mal geöffnet hat oder sowas. Und auf einmal denkst das Ding schon wieder und ist laut. Und dann guckst du halt mal irgendwie die Fenster und denkst, hier, CPU wieder voll ausgelastet.
Ja, ich habe mich in letzter Zeit halt öfter gewundert, habe mir so gedacht, was soll das eigentlich, dass ich hier IRC und einen Browser offen habe und mein scheiß Rechner lüftet? Das kann doch nicht sein, habe ich mir gedacht. Und aber auch wirklich keinen Flash offen gehabt und so. Und seit ich es jetzt komplett runtergeputzt habe und den Rechner aber nicht anders benutze als vorher, ist es weg.
Naja, aber, das ist aber schon was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel auf
YouPorn
auf bestimmten Seiten Flash-Videos oder Animationen oder so sehen willst?
Ich habe den Vorteil, dass ich Google Chrome als Browser benutze. Die auch Flash bundeln.
Wie?
Das heißt, nur beim Browser kann ich Flash benutzen.
Ach so.
Und überall sonst brauche ich keinen Flash, will ich keinen Flash und habe ich jetzt auch keinen Flash mehr.
Ja gut, aber das sonst brauche ich es auch nicht. Also das ist das Einzige, wo irgendwie Anwendung,
Anwendung findet. Genau. Das ist wirklich das Einzige Sinnvolle, aber es beeinflusst positiv, wenn du es wegmachst, zumindest in meinem Alltag jetzt, weil der Reader, wenn ich dann eine Webseite oder wenn ich dann einen Feed-Eintrag mir anzeigen lasse, dann rendert der ja auch mit Safari im Wesentlichen im Hintergrund, ja?
Ja, ja, klar.
Und benutzt auch das Flash-Plugin, das im System ist. Und deshalb habe ich da oft dann echt so, kann ich 10 Sekunden warten, wenn ich ein Item angeklickt habe, nur weil da ein scheiß YouTube-Video eingebunden ist und der das Drecks-Flash-Plugin erstmal lädt.
Aber du willst das Video auch eigentlich noch sehen oder öffnest du es dann auf einer externen Seite und guckst es dann?
Da öffne ich dann die Seite in Chrome und lade mir das Video irgendwie schön runter oder so, ja.
Ja, das wird bei mir hier gar nicht klappen. Ich will das ja direkt da drin sehen.
Ja, das, also, es ist halt...
Ich bin auch nicht bereit, irgendwie mich umzustellen und so.
Nee, musst du auch nicht, aber was mich halt wirklich tierisch genervt hat schon am Reader, ich wollte auch schon dem Entwickler mailen, dass er doch bitte so einen Haken Plugins deaktivieren, in die Settings machen soll, weil ich habe halt oft einfach so meine Liste 20 Items und skim über diese Liste drüber und sehe, aha, langweilig, und dann will ich halt klick und dann sind die alle als gelesen markiert. Da kann ich nicht brauchen, dass so ein Klick 10 Sekunden mich pausieren lässt, ja.
Das Schlimme ist doch mehr, dass der ganze Kram dich immer nicht scrollen lässt. Das macht mich immer so häufig wahnsinnig. Wenn ich schon mit einem Auge irgendwo lang scroll und dann wischst du die ganze Zeit mit dem Finger über die Maus und stellst irgendwann so fest, Moment, ist ja gar nicht weitergegangen, was ist denn hier los? Und dann denkst du wieder so, hängst du wieder über irgendeiner beknackten Werbeanzeige oder sowas. Und dann wird ja irgendwie dieser Scroll-Mechanismus-Dings irgendwie ausgeschaltet. Warum auch immer. Überhaupt nicht irgendwie nachvollziehbar, aber...
Fast so schlimm, wie das OnePassword ausgeschaltet wird, wenn du ein Passwort fehlt oder so. Ach, furchtbar. Nee, nicht OnePassword, Textexpander meine ich so.
Aber die haben jetzt ja zumindest das hier Warnungssymbol, was aber auch nur ab und an eingeblendet wird.
Ja, und ewige Verzögerung hat, wenn es schon wieder gehen würde eigentlich.
Ja, also
so wirklich sinnvoll ist das auch nicht.
Aber zumindest weiß man ein bisschen mehr Bescheid als vorher.
Naja.
Ja, andere Sachen. Egal.
Na gut.
So, der freundliche Teilnehmer im Chat möchte niemanden grüßen.
Ja, vielleicht doch. Ich habe doch gerade erst gefragt. Das ist mal ein Service hier. Oh, okay, ja, genau. Henning, was hast du denn an? Finde ich eine tolle Frage.
Ja.
Ja, so viel gleich.
Ein hellblauen Pulli an.
Sonst nichts. Ein bisschen
und ein Pelzmantel, sonst nichts.
Ach so, ja dann. Ja, ich hab meinen coolen Bodymantel an.
Dein hier Jedi-Dings.
Ja, genau hier. ist sehr toll.
Cool.
Gut. Ja, schön. Also dann grüßen wir hier Sex Drugs Games und verabschieden uns, nicht wahr? Drücken wir mal aufs Knöpfchen nun.
Okay.
Bis dann. Ciao.